Wow, Zoom hat das jetzt anders gelöst.
Was ist passiert?
Wenn du die Aufnahme startest, sieht das jetzt anders aus als vorher. Das war vorher mal so ein Riesenbanner über den ganzen Bildschirm. Jetzt ist eine kleine Benachrichtigung oben. Aber wen interessiert's? Herzlich willkommen. Es ist Sonntag. Wir haben den 17. März 2024. Es ist 10.03 Uhr zentraleuropäische Zeit. Winterzeit noch, glaube ich. Sommerzeit kommt in 2 Wochen, wenn ich richtig informiert bin.
Keiner sagt ja.
Alle sagen ja. Sagt immer ja zu allem. Ich glaube, das ist die Weisheit des Tages. Steht hier auf meinem Kalender. Tischkalender. Was geht?
Ja, einen schönen guten Morgen.
Ja.
Ich klinge noch ein bisschen nasal, glaube ich. Ich war die Woche über krank, super nervig. Aber ich freue mich, dass es jetzt wieder mehr Sonne gibt. Das ist total fantastisch, dass man endlich wieder so dieses klassische, du kommst morgen noch so mit einem dicken Pulli in die Schule und dann denkst du am Nachmittag so, ich muss den Pulli ausziehen und dann kannst du ein T-Shirt nach Hause.
Mhm.
Das ist immer das Beste. Dann merkst du, es wird Sommer, egal was der Kalender sagt.
Ja, ich habe auch meine Wintersachen schon im Keller. Muss jetzt einfach warm werden. Es soll noch 20 Grad werden nächste Woche, glaube ich.
Du gehst ja auch nicht raus. Du brauchst nur deine Sportklamotten zum Rausgehen.
Das stimmt nicht so ganz. Ich gehe auch manchmal einfach nur spazieren.
Zum Zahnarzt.
Achso, ja, stimmt. Ja, sorry. Oh, genau, ich muss morgen wieder zum Zahnarzt. Aber das.
Morgen?
Ja, morgen früh.
Oh, ich dachte, letztes Mal hättest du gesagt, in 2 Wochen. Ist es.
Haben wir vor 2 Wochen aufgenommen?
Nee, eigentlich nicht.
Vielleicht habe ich mich auf eine Woche vertan. Aber auf jeden Fall, morgen ist dann mal eine Session.
Ah, okay. Morgen ist dann vorne, ja. The front.
Ne, morgen ist erstmal hinten quasi Abschluss-Session.
Ah. Vielleicht deswegen, vielleicht hast du gesagt so, und dann 2 Wochen später vielleicht.
Genau.
Das war wahrscheinlich das, was ich im Kopf hatte. Ja. Okay. Aber ist morgen irgendwas Spannendes sozusagen? Oder ist es eigentlich dann nur alles schön machen, fertig so ungefähr? Oder ist da noch verbunden mit irgendwas Nervigem vielleicht?
Spannend wird halt zu sehen, ob die gut gemessen haben quasi, ob die Sachen, die Kronen, die angefertigt wurden, ob die perfekt sitzen. Das wird spannend, weil ich weiß nicht, ob man die korrigieren kann großartig. Also ich glaube, die sind halt relativ starr vom Konstrukt her.
Aber so. Meinst du nicht mit den Bohrern und so könnte man die noch, also meinst du nicht so ein bisschen
halt,
kann man,
ich weiß nicht. Was das so Keramikmaterial ist, ich weiß halt nicht, ob das dann, weißt du, also ob man das gut schleifen, polieren kann, I don't know, aber ich hoffe ja, weil sonst ist es doof, wenn da irgendwie eine Ecke nicht passt. Dann,
ja.
Also das wird halt spannend und spannend wird ist für mich halt die Frage, wie schmerzhaft wird es sein, quasi temporär quasi keine drauf zu haben und während eben dieser Draufsetzprozess, ich weiß halt nicht, was da noch mit drin hängt, aber ich gehe jetzt einfach davon aus, es wird halt Arsch wehtun und ich muss halt irgendwie.
Gehen wir vom Besten aus und dann ist doch alles okay.
Nee, also ich glaube, das ist der realistische Case tatsächlich, weil es einfach dann für eine Weile dann halt ungeschützt ist. Also jeweils die Seite kurz und dann ist halt die Frage, machen die dann nochmal irgendwie so quasi machen die jetzt nochmal so fresh quasi, bevor die endgültigen Dinger draufsetzen? I don't know.
Ja, ich weiß nicht, ob das bei Implantaten war oder auch bei Kronen und so, aber ich habe eigentlich immer gedacht, dass so das am Ende kein Problem mehr ist. Also entweder das Implantate raufschrauben oder das Kronen draufsetzen, dachte ich immer so, das wäre halt dann easy, schmanisi, weil du ja dann da in einer sterilen Umgebung bist, deswegen auch das Freilegen eigentlich nicht so das Problem sein sollte, aber wir werden morgen mehr wissen.
Ja, mein Zähne ist halt super empfindlich. Ich glaube halt, da reicht halt Luftzug, solange da nichts drauf ist, um das für den Schmerz auszulösen. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal raus, aber wenn es besser läuft, bin ich einfach happy und dann ist auch gut.
Dann sagen die morgen, alle mal Luft anhalten, jeder Luftzug könnte schmerzhaft sein und dann müssen die halt unter.
Ey, ganz ehrlich, ich habe schon meinen Plan. Ich stehe auf, schmeiß mir eine Ibo und gehe dann da mit der Ibo hin. Und dann sage ich, setz bitte 15 Spritzen überall und dann können wir starten.
Haben Sie heute schon Schmerzmittel genommen, Herr Wiedergold?
Die übliche Dosis.
Nicht mehr als die letzten 4 Wochen. Dank euch, ihr Schweine. Aber apropos, wie soll ich sagen, körperliches Aufbereiten, Zähne ready machen und so weiter und so fort. Ich hatte da mit Chiara letztens ein Gespräch, weil jetzt gerade so scheinbar, deshalb ist ich nicht so, ich habe es in Instagram nicht mitbekommen, sondern mehr so in der YouTube-Blase mitbekommen und Chiara hat es bei Instagram mitbekommen, dass so gerade wieder voll so Schönheits-OP-Sachen gerade wieder voll boomen sozusagen. Und zwar nicht zwingend in also in allen möglichen Facetten. Zum einen im, okay, hier irgendeine türkische Haarfirma macht Werbung mit allen möglichen Influencern sozusagen. Mhm. Und das ist einfach so, okay, hier ist cool. Aber genauso auch quasi dann die sozusagen Gegenbewegung, die dann sagt, hey, die und die Sachen bereue ich, die habe ich rückgängig machen lassen und so bin ich real. Und so Stars, die halt dann so sagen, hey, nur, dass ihr euch nicht mit mir vergleicht, weil ich bin übrigens, ist meine Nase gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht, um so zu signalisieren, vergesst nicht, das, was ihr bei Instagram und Co. seht, ist halt nicht Reality sozusagen. Und ich hab da nochmal so ein bisschen über mich direkt nachgedacht, weil ich jetzt klar sofort gesagt habe, so, hä? Ich bin über 30, ist mir doch alles scheißegal, wie ich aussehe. So. Also ich habe wirklich so gemerkt, wie in mir so jegliche Eitelkeit, die da vielleicht irgendwann mal war, zum Großteil irgendwie weg ist. Also na klar, es wäre natürlich jetzt, also ne, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, so natürlich, man möchte nicht anderen Menschen Brechreiz auslösen, wenn sie einen sehen, aber wem muss ich denn irgendwas beweisen in irgendwelche Richtungen? Also ich muss keinem Trend folgen, um besonders cool bei irgendwem zu sein oder keine Ahnung was. Und hab mich dann so gefragt, wer dann so die Zielgruppen von solchen Sachen sind. Und dann meinte Chiara halt, wahrscheinlich zu Recht, ja, gerade wir. Also gerade dann eben so mit 30, 35, wenn du so merkst, ja, es ist nicht mehr alles so super fresh vielleicht wie früher. Und jetzt kannst du aber relativ easy dann irgendwas dagegen machen. Und ich habe so gemerkt, wie in mir alles sich dagegen sträubt und ich das so irgendwie super krass ablehne. Und ich glaube, ich nur mit mir diskutieren lassen würde, also was heißt diskutieren, ne? Also in meiner Meinung da irgendwie nur bei so Sachen wie, ne, wenn es wirklich, keine Ahnung, dein Leben bereichert oder du und du sonst vorher irgendwie ein ganz trauriges Leben hast, das kann dir helfen, okay, cool, so soll jeder machen, was er will. Sowieso soll jeder machen, was er will, aber ich meine, diese Werbenummer, da bin ich irgendwie zwiegespalten, weil ich das Gefühl habe, selbst wenn du sagst, hey, ich bin so und so optimiert, ich bereue das und das und das und so weiter, erwächst du ja trotzdem, also machst du es trotzdem zum Thema und irgendwie denken dann so 12-, 13-Jährigen Zweifel darüber nach, irgendwas zu operieren. Und dann denke ich mir so, ist das cool? Ist das ein Problem? Ich weiß nicht. Und dann dachte ich, du als Haarmodel könntest mir da vielleicht weiterhelfen und mir sagen, gibt es da ein Urge? Gibt es da ein Need?
Sagen wir mal so. ich persönlich, ich denke, also meine Lesart dieses ganzen Themas ist halt, ich glaube schon, dass ein gesunder, gut funktionierender Körper halt eine gewisse Ausstrahlung hat, im positiven Sinne. Und das ist auch das, was ich, glaube ich, für mich selber als quasi Ziel im Kopf habe, zu sagen, ich will halt lange ein fittes Leben haben. Deswegen gebe ich auf mich Acht und das Resultat wird halt sein, hoffentlich ein krasser Glow, weißt du? eine positive Ausstrahlung, ein schönes Selbstbild. Und ich sehe das halt eher als Art Messinstrument für Wohlbefinden, für geistige, körperliche Gesundheit, was auch immer das bedeutet.
Mhm. Das ist natürlich dann irgendwie schwer zu messen, weil, ne, was steht für gesund, was steht für nicht gesund? Steht jetzt ein prächtiger Bart für gesund oder eher nicht gesund? Also ich glaube, es gibt ja so manche Merkmale, wo man eher sagen würde, dass, also, ne, oder jeder würde für sich selber wahrscheinlich, also so ein bisschen selber definieren, was ist jetzt irgendwie besonders gesund oder nicht gesund sozusagen, oder?
Ja, ich glaube, das muss halt jeder für sich selber halt an seinem eigenen Körper irgendwie festmachen. Ja. So, ich weiß halt, wie mein Bart aussieht, wenn er wächst und der wird halt nie prächtig aussehen. So, das heißt, das ist nicht für mich irgendwie der Maßstab, aber wenn ich jetzt wüsste, ich habe irgendwie, weiß nicht so, es kommen irgendwie mehr quasi Löcher oder so kahle Stellen, dann würde ich sagen, okay, irgendwas stimmt nicht.
Genau, jetzt könnte ja dann deine Konsequenz daraus könnte ja dann sein, okay, mein Bart ist nicht so fresh in irgendeiner Form. Ich kann da ja nachhelfen, weil das für mich dann vielleicht ein Ideal ist von, ich sehe gesünder und besser und schöner aus und fühle mich besser. Und deswegen kann ich es einfach aus.
Ja, aber das wäre so wie, als würdest du ein Auto, was einen Motorschaden hat, umlackieren. Weißt du? So, und das ist halt, das wäre für mich halt quasi gar nicht interessant, weil im Grunde genommen will ich ja für mich wissen, also meine Sicht auf die Dinge ist, ich will halt wissen, ob ich das, was mein Lebensstil quasi mit meinem Körper, meinem Geist irgendwie macht, ob das irgendwie negative Konsequenzen hat. Und für mich ist halt die Optik ein, wie soll ich sagen, Signal dafür. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz krasse Augenringe hätte, so, dann würde ich sagen, okay, vielleicht ist mein Schlaf irgendwie nicht so optimal und was auch immer. Und ich nutze jetzt diese komischen Pads von DM, wie die alle Promis, die jetzt bei sämtlichen Reality-TV-Formaten nutzen, könnte sagen, oh, das hilft. Und ich könnte sagen, oh, ich guck mal, dass ich wieder besser schlafe. Und ich wäre halt nicht dazu geneigt zu sagen, ich gucke halt, dass ich besser schlafe und dass meine Augenringe quasi auf natürliche Art und Weise weggehen. Mhm. Und das würde ich halt für alles quasi so per se erstmal sehen, was halt irgendwie auf natürliche Art und Weise halt reparabel ist und was halt im natürlichen Spektrum liegt. So. Mhm. Zähne nachwachsen ist halt keine Option.
Ja, genau.
Aber ich würde jetzt auch keine, aber für mich wäre halt der Punkt ist, wenn ich halt ganz normal kauen und essen kann und ich habe da keine Problematik, dann wäre es jetzt kein Grund für mich jetzt in die Türkei zu fliegen und mir Veneers zu verpassen. Mhm. So. Mhm. Habe ich allerdings eine Zahnfehlstellung und beeinträchtigt mich das irgendwann, könnte das wiederum eine Option sein, ob ich dann in die Türkei fliege oder beim Kieferchirurgen um die Ecke mache, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber so würde ich grundsätzlich, glaube ich, da dran gehen für mich selber. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich muss jetzt irgendwie so eine Art bestimmte Optik nach außen repräsentieren, die dann irgendwie sagt, wow, perfekte Hairline, perfekte Zähne, perfekter Körper, sondern eher, okay, was ist quasi für mein Alter und mein genetischen Pool, so was kann mein Körper überhaupt hergeben und was ist für mich da quasi das Optimum oder was heißt Optimum, also was ist das, was ich persönlich irgendwie, wo ich mich gut mitfühle. Und nicht, was ist das, was quasi Instagram-Benchmark ist. Und das wäre für mich halt richtig so interessant.
Das kaufe ich total. Die Sache ist ja nur, dass es ja zwei so ein bisschen verschiedene Aspekte sind. Einmal ist, okay, angenommen, genetisch bist du perfekt, in Anführungszeichen, ausgestattet und alles läuft, wie du es gerne hättest. Und du machst dich aber selber kaputt durch wenig Schlaf oder Stress oder und dann fallen dir die Haare aus und dann denkst du dir, oh shit, ich sollte mal was ändern. Aber es gibt ja, also ne, dein Bartwuchs zum Beispiel, was du ja gerade selber gesagt hast, ist ja jetzt nicht wahrscheinlich durch den Stress bedingt, seitdem du 16 bist, sondern das ist einfach Jeans. So, und die ist die Frage. Ja. Und das ist ja dann eben, da könnte man halt eben sagen, okay, ich kann gar nichts dafür, also ich lebe optimal gesund sozusagen. Aber ich würde mich besser fühlen, wohler fühlen, fresher fühlen, gesünder aussehen, weil ich fühle mich gesund und ich lebe gesund. Und jetzt kann ich auch mein Äußeres dem anpassen, was zumindest meinem Gefühl von gesunder Äußerlichkeit entspricht, sozusagen irgendwie. Ne? Und ja, das wäre ja dann nochmal ein anderer Case, weil bei dem einen bin ich ne, klar bei dir so nach dem Motto, wie wenn du so bei einem Schiff, wenn das so Löcher hat und du hältst so die Löcher zu, bringt auch nichts, wenn du irgendwie Tape über deine Stresspickel machst, wenn du halt die ganze Zeit gestresst bist, so.
Ja, jetzt um ganz konkret bei dem Bart zu bleiben, klar habe ich manchmal mit dem Gedanken gespielt, so zu sagen, wow, wie wäre es halt, wenn ich so voll den coolen Bart hätte und so, bla bla bla. Und dann dachte ich mir, okay, aber ist das denn der Style, den ich verkörpern, also den ich überhaupt haben möchte? Ist das
meinst
die
du den
Optik?
Bart-Style oder meinst du den ich mach was Style sozusagen?
Nee, den Bart-Style okay. Erstmal. Also ich finde, ich sagen, wenn ich mir die Frage stellen würde, will ich mein Bart quasi perfekt tunen, indem ich halt irgendwie eine Haartransformation mache und den halt da halt alle möglichen, weiß ich, Kahlstellen irgendwie auszugleichen, um den halt quasi schön voll und prächtig zu machen. Dann habe ich mich halt gefragt, okay, aber erstmal will ich das und warum will ich das? Und dann war für mich schnell klar, ja, ich habe irgendwie einen coolen Film gesehen mit einem coolen Schauspieler und fand das irgendwie, sah irgendwie stylisch aus, dachte mir so, ja, könnte mir auch irgendwie stehen. Und dann dachte ich mir, okay, aber was steckt weiter dahinter? Und neben dem, oh, dann sehe ich irgendwie so cool aus wie Schauspieler XY, war es okay, dann finden mich andere Leute cool. Und dann war für mich halt aber relativ schnell klar, dass ich gesagt habe, finden andere Leute mich dann wirklich cool? Also interessiert sich irgendwer dafür? Und dann habe ich mal über andere Leute nachgedacht und deren Bärte und dachte mir dann so, es juckt mich halt einfach gar nicht, ob jemand einen Bart oder nicht. Und dann wird es wahrscheinlich genauso sein. Also niemand interessiert sich dafür, ob ich einen Bart trage oder nicht. Ja. Und dann habe ich mich selber gefragt, ist es mir denn irgendwie wichtig? Also, und dann habe ich auch schnell festgestellt, auch mit dieser ganzen einfach ausprobieren Nummer so nach dem Motto, wie wäre es denn, Bart zu haben? Ich meine, im Alltag finde ich das gar nicht cool. Also mich nervt das eher, als es irgendwie, und ich wäre, glaube ich, gar nicht bereit, die ganzen extra Aufgaben zu haben, wie Shampoonieren und Pflegen und bla, für eben diese Optik. Ich habe für mich einfach beschlossen, das ist einfach nicht der Style, den ich halt haben möchte langfristig. Und ich bin auch nicht bereit, die Dinge zu tun, die zu diesem Style führen können. Mhm. Und dann war für mich das Thema schnell erledigt. Ich dachte mir so, hä? Ich brauch diesen Bart nicht als quasi Instrument, um irgendwas darzustellen, so nach außen hin. Und es wird eh keinen interessieren, seien wir ehrlich. Und dann war das Thema schnell erledigt. Und ich bin da gar nicht weiter tiefer eingestiegen, hab mir irgendwie was angeguckt, wie, weiß nicht, Preise für eine OP oder sonst was. Also es war dann einfach durch. Und
aber das ist so ein bisschen das, was ja das so ein bisschen paraphrasiert, wie es mir auch geht, dieses für wen und wofür? Und also so, ne, wen will ich damit beeindrucken und ist die Person dann überhaupt quasi beeindruckt sozusagen? Und ich finde, da gibt es nochmal einen deutlichen Unterschied zu, weil zum Beispiel manchmal denkt man ja schon so, okay, oder haben wir früher auch mal gedacht, oder ne, die Fitnessstudio, die Fitnessmodel-Phase und solche Sachen, dass man so denkt so, ey cool, ich will mir irgendwas Cooles erarbeiten und will dann irgendwie dafür vielleicht die Anerkennung in irgendeiner Form, wie auch immer. So, ne, ich will Handstand lernen, damit ich irgendwann Handstand kann, so. Und das finde ich cool. Und nicht nur für mich, sondern ist auch cool, wenn ich das, keine Ahnung, beim Training machen kann, wie auch immer. Und das ist aber, finde ich, mal was ganz anderes, weil dann habe ich das Gefühl, dafür, wenn da jemand sagen würde, ey, voll cool, dann würde ich sagen, ja, habe ich auch Arbeit reingesteckt, ist irgendwie cool, vielen Dank, irgendwie nice. So. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, oh, Willi, welch ein prächtiger Bart seit gestern, dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, so, ja, hat Geld gekostet, okay, danke, ciao. Also ich weiß nicht, irgendwie könnte ich dafür gar keine Anerkennung, die ich dann vielleicht bekommen würde, irgendwie annehmen. Und ich bin mir aber sicher, ziemlich sicher, ehrlicherweise, das würde mir mit 14, 15 anders gegangen sein. Ich glaube, mit 14, 15 hätte ich mir schneller mal, also natürlich hätte ich das Geld, also da ist natürlich diese ganze Sache auch weiter weg, aber da ist man ja selber noch unsicherer und in sich und nicht so gefestigt und denkt sich, oh Gott, wie gerne hätte ich wie Karan ein Sixpack oder wie hätte ich gerne das irgendwie, keine Ahnung, weil das zieht die Aufmerksamkeit, weil es einfach viel, viel oberflächlicher damals war, weil jeder kannte sich in der Schule, wie auch immer, man wusste alles übereinander und dann waren halt irgendwie so Kleinigkeiten, die Dinge, die irgendwie besonders waren. Und ich glaube, dass ich dann noch, dann hätte ich mir immer die Frage gestellt, ja, wofür? Ja, für die anderen, so. Und das wäre eine legit Antwort irgendwie gewesen. Zwar traurig irgendwie, aber es wäre in einer gewissen Form wahrscheinlich manchmal der Fall gewesen. Und heute denkt man sich halt so, ja, ist mir doch egal, wäre mir viel zu anstrengend. Stell dir vor, ich würde jetzt irgendwie super Beauty sein und dann würde ich die ganze Zeit, würden mich Leute auf der Straße ansprechen, hätte ich gar keinen Bock drauf. Also ich wüsste nicht, welchen Benefit ich davon haben könnte jetzt gerade. In case, Chiara ist zufrieden so, sozusagen. Und wie gesagt, ich gehe mit meinem Äußeren niemand auf den Sack. So, das.
Ich glaube halt, dass es, ich glaube, das ist ein Prozess, wo jeder halt durch muss irgendwann. Also ich bin jetzt 14, 15 und denke mir so, okay, wer bin ich, was bin ich, wie sehe ich aus, bla bla bla. Zu irgendwann ist man 30 und denkt sich dann, ja gut, ist eigentlich alles egal. Und ich glaube halt.
Es geht eh bergab. Nur die Frage ist, wie schnell.
ich glaube halt, so ein, wie soll ich sagen, nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen, so als was ist quasi das Aussehen eines Menschen, wenn das halt wirklich als Instrument für quasi so eine Art Reflexion nimmt über sich selbst und nicht quasi als Maßstab und als im Vergleich zu anderen, finde ich, ist halt etwas, was halt nie aufhören sollte. Also man sollte immer, aus meiner Sicht, immer in den Spiegel gucken und sagen, ist alles okay mit mir. So.
Möchtest du reden?
Ja, oder das halt auch, das fängt halt irgendwann als Kind an, also fängt man dann halt irgendwann an und es wird halt nie, wahrscheinlich nie enden, nur halt, der Unterschied ist halt für mich dann immer, sehe ich das als Benchmark mit mir selber, also vergleiche ich mich mit der früheren Version von mir und beobachte und korrigiere quasi, wenn es schlechter wird oder so, oder nehme ich das als Vergleichsmaßstab und gucke dann bei Instagram und versuche dann auszusehen wie irgendwelche anderen Leute, was halt irgendwie immer blöder Vergleich ist, weil das sind einfach andere Menschen, so, die haben andere Umfelder, andere natürliche Gegebenheiten und so weiter. Und ich finde halt diese Werbung, die dann stattfindet, die dann suggeriert, hey, guck mal, du kannst irgendwie toller aussehen, wenn du dir halt, weiß ich nicht, irgendwas verändern lässt. Ich finde, das ist, wenn überhaupt, das letzte Mittel, zu dem man greifen sollte, weil es gibt halt für alles, glaube ich, erstmal so eine Palette an Dingen, die du vorher tun kannst. Klar, es gibt Dinge, die kannst du nicht beeinflussen, aber alles, was du beeinflussen kannst, ist halt, würde ich halt vorher machen, wenn ich irgendwie unzufrieden bin und dann im schlimmsten Fall zu einer Nase-OP greifen, wenn ich keine Luft bekomme durch die Nase. So. Ja, klar. Aber nicht, weil meine Nase. Also ich finde halt, das ist halt, glaube ich, auch so eine Irrglaube, weil im Grunde genommen, ich glaube, die Logik, die auch stattfindet, ist halt, okay, ich sehe jemanden auf Instagram beispielsweise, die Person ist also objektiv gut aussehend und ich denke mir, wow, ich will auch so aussehen. Und die Person ist auch erfolgreich und hat viele, weiß ich nicht, Follower, was auch immer. Und ich glaube, der Irrglaube ist zu glauben, dass, oh, wenn ich so aussehe wie die Person, bin ich auch das, was die Person gerade nach außen darstellt. Und es gibt halt unendlich viele Gegenbeispiele von Menschen, die halt eben nicht diesem Schönheitsideal entsprechen, aber trotzdem erfolgreich, charmant, attraktiv, was auch immer sind. Und das ist halt das Schöne, es gibt halt nicht den einen, die eine Optik, das eine Aussehen, sondern es gibt halt, jeder hat so seine eigenen Präferenzen und jeder kann auch anders aussehen und trotzdem eben, weiß ich nicht, für andere attraktiv und schön und was weiß ich sein. Und deswegen, ich finde, das macht es halt auch spannender. Stell dir vor, jeder würde gleich aussehen.
Super lame.
Ja, ne, klar. Ja, und dann denkst du dir, oh, dieser Typ, den es gerade gibt, der gefällt mir nicht. Und dann, ja.
Ja.
Und so hast du die Auswahl. Also so ist es halt bunt und vielfältig. Das finde ich eigentlich echt ganz cool.
Absolut. Ich glaube nur trotzdem, dass wir natürlich irgendwie so bestimmte Schönheitsideale, Standards irgendwie gerade haben, die immer so relativ hoch präsentiert sind sozusagen. Ne? Also klar gibt es diese Diversität sozusagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich dann so Menschen und gerade Jugendliche so mit irgendwie so 2, 3 Beauty-Standards irgendwie konfrontiert fühlen. Das, was ich ja nie verstanden habe, dass wie groß der Einfluss von Kardashians und so zum Beispiel ist, habe ich nie gerafft. So, weil es einfach gar nicht meine Welt sozusagen war. Und als dann irgendwann mal das so reingespült kam, war so, okay, deswegen wollen alle gerade riesige Hintern haben und trainieren nur noch Booty und Brazilian Buttlift und oh doch, die Leute sterben da dran. Ach ja, gut, machen wir sie wieder raus und keine Ahnung. Also irgendwie, das war so für mich was ganz, ganz Neues. Und ich glaube, das ist halt eben was so, wo man deutlich leichter widerstehen kann, dem Ganzen zu folgen und sich so super krass zu hinterfragen. Ich glaube, es wäre auch naiv zu denken, dass man nie mehr in seinem Leben ab 30 da mal so denkt, oh, das ist aber schon krass oder so, das ist schon cool, vielleicht würde ich auch gerne so aussehen. Aber ich glaube, relativ schnell kommt danach dieses, ah ja, aber dieser Fußballer hat seit 20 Jahren sein Leben darauf ausgesetzt, genau so auszusehen. Sein Körper ist sein Job sozusagen. Wenn ich jeden Tag bezahlt werden würde für, ich trainiere den ganzen Tag, würde ich halt im Zweifel auch so aussehen. Tue ich das? Nein, ich habe ein ganz normales Leben im Zweifel und muss das irgendwie nebenbei hinkriegen, so auszusehen. Oder nimm hier so Schauspieler, so Christian Bale und so, wenn der dann irgendwie, wo immer gesagt wird, so von in drei Monaten ist der von 100 Kilo auf 40 Kilo runter oder keine Ahnung was für irgendwelche Rollen. Ja klar, wenn du halt den ganzen Tag Personal Trainer hast, du hast einen Koch, der dir alles kocht und so weiter und so fort, dann geht das im Zweifel. Und da habe ich für mich dann, ne, damals mit dieser Leistungssportfrage auch schon relativ schnell die Entscheidung für mich treffen, also nicht, als hätte ich die große Wahl gehabt, jetzt großer Leistungssportler zu werden, aber da war mir immer klar, ich will diese Opfer gar nicht bringen und zweitens, die Menschen, die ich da sehe, das ist halt im Zweifel auch dann deren Job, gerade bei Instagram und so, ne, das ist, wenn dein USP ist, deine Optik und damit machst du dein Geschäft sozusagen, ja, na klar, stecken die jede freie Sekunde in diesen Körper sozusagen und auch in die Skills des Lightings, der Bearbeitungstechniken, der Kameraoptik und so weiter und so fort. Und allein, das merkt man ja manchmal in so Umkleiden jetzt von Klamottenläden, dass die da mittlerweile so voll das schöne Licht irgendwie machen. Und dann gehst du nach Hause in dein Bad und dann siehst du wieder aus wie ein Zombie. Und denkst du, ah ja, das ist also der Unterschied von Licht. Und ich finde, je mehr du diese Erfahrungen machst, was irgendwie Licht ausmacht, dass irgendwie Schauspieler dir erzählen, wie viel Opfer die dafür bringen. Du siehst Fußballerkarrieren, wo die mit 30 die Knie kaputt haben und nicht mehr gehen können. Dann denkst du so, ah ja, okay, irgendwie ist das doch alles gar nicht so geil. Also die haben dann, also die Sachen, die bewundernswert sind und die man vielleicht auch manchmal gerne hätte, aber wenn man den Gesamtkontext betrachtet, denkt man sich, so denke ich mir, nee, danke. Auch wenn du es mir anbieten würdest, ich würde es nicht nehmen, so.
Das ist halt so interessant, weil, wie du auch am Anfang gesagt hast, wir haben so eine Art Bewegung von, okay, die Leute werden auf einmal alle super krass und super, also krass im Sinne von krass getuned, krass durchtrainiert, was auch immer, krass reich plötzlich. Also alle Merkmale geht ins eine Extrem. Und dann kommt jetzt die Gegenbewegung, die dann sagt, Moment mal, aber ganz ehrlich zu sein, ist es auch krass gemacht oder ich bin auch krass auf Stoff oder ich bin auch irgendwie einfach gar nicht reich und tun oder so. Und ich glaube, das ist erstmal was Gutes, dass da jetzt quasi einfach dann auch die ganze Bodybuilding-Szene, ne? Mittlerweile ist halt, wird auch kein Hehl mehr drum gemacht. So früher war es so, bist du auf Stoff und was so, nee, was?
Ich sehe einfach aus wie ein Elefant ohne.
Genau. Und jetzt ist so, ja, und es ist gefährlich und ich mache das auch ganz bewusst und so. Keine Ahnung. Und das Gleiche in der Fitness-Szene, wo auch die ganzen, ich sag mal, Beauty-Szene, wo die Leute sagen, hey, das bin ich eigentlich ungeschminkt und so sehe ich aus, mit schlechtem Licht und so weiter. Was es halt trotzdem irgendwie nicht wegmacht, ist halt eben dieses unbewusste Verlangen danach, sich trotzdem mit Leuten zu vergleichen, die halt eben, weiß ich nicht. Und das Geile ist, es gibt halt auch diese Straßenumfragen, wo die halt Leute so rumlaufen und sagen, hey, da gab es halt auch eine Umfrage, wo es so die Frage war, was muss dein Freund oder dein Mann in Zukunft quasi im Jahr verdienen, damit das für dich irgendwie, damit du cool damit bist. So. Und da waren auch so, da wurden halt so Mädels gefragt, so, die waren halt relativ jung, teilweise Anfang 20, was auch, also jung in unserem Alter. dann sagen die halt so, haben die so Zahlen genannt, so die waren halt jenseits von Gut und Böse, so, ja, mindestens 250.000 im Jahr, sonst, oder mindestens 500.000 und so weiter. Und da hast du auch gemerkt, wie die Erwartungshaltung quasi von hier, das ist so das normale Leben, in Anführungszeichen, zu, das ist so das Leben der 1% Bevölkerung, die halt eben entweder super hübsch, super reich, super erfolgreich, super sportlich, was auch immer ist. Und wie einfach dieses 1% die neue Benchmark ist für alle, in allen Lebensbereichen. Und
dann so wurden die halt ist, ne? Und so transparent wirkt sozusagen, ne?
Ja, genau, weil das halt auch das ist, was so, weil wo du siehst, ah, das ist ja möglich. Ob es jetzt auf natürlichem Weg oder auf legalem Weg möglich ist, ist eine andere Frage. Aber das kann ja, das ist ja die Möglichkeit. Und jeder will für sich das quasi, das 1%. Aber die Zahlen sagen halt was anderes, weil das 1% ist halt nicht ohne Grund 1% und nicht 100% für alle. Und ich glaube, diese Illusion, die entsteht halt relativ schnell in dem Kopf von Menschen, die halt eben dann auch, weiß ich nicht, vielleicht auch gar keine Referenzwerte haben. Also wer guckt denn die zum Beispiel die Einkommensstatistik an und sagt, ah, was ist eigentlich ein Durchschnittseinkommen? Hä, niemand. Du hörst halt nur, ah, guck mal, ich bin jetzt Streamer XY, ich habe jetzt, weiß ich nicht, dieses Jahr 3 Millionen verdient. Ich so, oh, das ist das, was von mir erwartet wird. So, oh shit, wie soll ich das hinkriegen? Gehst zur Schule, dann kommst du in die Beratungssituation, dass du, hey, du kannst einen guten Job bei der Bank haben und verdienst 30.000 im Jahr.
What?
3 Millionen, 30.000, so. Dann werde ich doch lieber Streamer. Und ich glaube, das ist halt so ein Kalibrierungsprozess, der gerade stattfindet. Erstmal voll im einen Extrem, zurück zu, okay, wir müssen transparenter sein und offen darüber reden, hin zu hoffentlich wieder, okay, was ist eigentlich das realistische Szenario? Zurück zu sich selbst als Benchmark, nicht zu der Welt als Benchmark. Weil das macht dich halt, glaube ich, in allen Bereichen einfach nur am Ende des Tages ziemlich kirre, weil du halt dann den Erwartungsdruck unendlich hochschreibst an allen Ecken. Und dann halt gegen etwas, das ist so, als würdest du versuchen, einen Fluss hochzuschwimmen, so gegen den Strom, und es ist einfach ein reißender Strom, der dich komplett wieder die Realität zurückschiebt und du kannst nichts dagegen tun. Und ich glaube, am Anfang kannst du vielleicht noch gegenschwimmen, aber irgendwann ist es vorbei und dann lässt sich einfach wieder treiben und dann bist du aber unzufrieden, weil du hast ja das Potenzial nicht ausgeschöpft, aber das Potenzial war vielleicht doch gar nie das Potenzial.
Ja.
Ende.
Ja, noch 2 Punkte habe ich dazu, dann können wir auch das beenden. Aber ich glaube, zum einen ist auch noch ein Unterschied zu unserer Jugend, dass gefühlt in unserer Jugend, dass so, da gab es halt Stars und nicht Stars, so, ne? Da war halt irgendwie, keine Ahnung, war das Eminem, Britney Spears, Christina Aguilera, wer auch immer so da damals so die Standards irgendwie waren. Kylie Minogue und so, weiß ich noch irgendwie. So, und da war aber immer so völlig klar, die laufen irgendwie auf MTV in Musikvideos und so. Und es gab dann so selten mal Interviews, wo man die Leute auch nur überhaupt 2, 3 relativ normale Sätze reden hören hat. Und die waren aber auch schon sehr staged, diese Sätze, weil das irgendwie so vorgegeben war vom Management gefühlt, was sie sagen durften und was nicht. Und wenn da mal was off-script war das schon immer gleich so, oh krass, guck mal, was passiert ist und so, Justin Timberlake und was er gesagt hat. So, und heute ist es halt, die Jugend sieht halt dann Leute, die halt gefühlt deren Freunde sind sozusagen, weil die das alles von deren Leben kennen, gefühlt so, ne, was sie irgendwie sehen. Und wenn dann dein bester Kumpel dir sagt, also dein gefühlt bester Kumpel sagt so, ey yo, ich mach 3 Millionen im Jahr, dann denkst du dir vielleicht, oh krass, dann kann ich das ja auch. So, ich dachte mir damals nicht, also klar, ich dachte mir, ich könnte rappen wie Eminem für ungefähr 2 Tage, aber dann kam die Realität. Nein, aber dieser Vergleich war früher deutlich asynchroner in der Wahrnehmung, glaube ich. Es war so völlig klar, das ist so weit weg. Und dann war so DSDS, diese Sendungen kamen dann irgendwo, wo man das Gefühl hatte, okay, da merkst du, Leute versuchen diesen Weg zu gehen, siehst aber auch, die scheitern alle kläglich im Zweifel. Und heute hast du halt die ganze Zeit dieses Gefühl, ach krass, du kannst mit relativ wenig Aufwand gefühlt, was du das so siehst sozusagen, sehr, sehr viel Glück und dann irgendwie das große Geld machen. Und dann vergleichst du dich natürlich eher damit, weil du diese reale Person viel näher siehst, zumindest die du meinst zu sehen. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied für das Aufwachsen so, kann ich mir vorstellen. Und der zweite Punkt, wo ich noch kurz drüber sprechen wollte, war, ich habe mich gefragt, wie du das wahrnimmst, weil ich dachte, also weil irgendwie ist mir dieser Standpunkt, das ist gut, wenn dann eben bei Social Media, wenn deine beste Freundin so, ne, gehen wir mal davon aus, ne, deine gefühlte beste Freundin in Social Media, die dann eben sagt, hey, guck mal, das sind übrigens meine Operationen und so weiter und so fort, dann ist mein erster Impuls natürlich auch, ja, das ist gut, weil das ist ja Realität und also mehr Realität und deswegen erzeugst du weniger falsche Ansprüche. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch, dass jetzt gerade, oder der jetzt natürlich gerade auch der Trend sozusagen, ne, aber dass da jeder drüber spricht, macht das ja unbewusst trotzdem wieder nicht Werbung, aber zwingt dich im besten Fall, im Zweifel, also wenn wir mal von diesem Gedanken ausgehen, das ist sowas wie deine beste Freundin sozusagen.
Ja.
Und wenn die dir die ganze Zeit aufzwingt, weil du das halt die ganze Zeit konsumierst, dich mit Optik auseinanderzusetzen, also und dann macht es fast keinen großen Unterschied, finde ich, ob ich jetzt sage, hey, ich habe mir die Nase machen lassen, aber passt auf, das und das kann schief gehen, oder ah, ich bereue meine Nasen-OP, macht es nicht und so weiter. Aber die ganze Zeit sind Nasen-OPs in dem Kopf von 12-Jährigen, weil deine beste Freundin dir das quasi die ganze Zeit erzählt. Und deswegen bin ich da irgendwie so ein bisschen skeptisch, aber wüsste auch nicht, wie man es besser machen kann. Also klar ist das erstmal im Zweifel ein Schritt in die richtige Richtung, weil es auch gar nicht thematisieren, dann hast du eben dieses Gefühl von, oh wow, alle sehen wunderschön aus und ich muss erstmal in die Sauna gehen, um zu sehen, wie die Realität aussieht. Und das macht auch nicht jeder so. Und aber finde es auch irgendwie falsch zu sagen, ah, das ist jetzt so mega gut, wenn alle darüber reden, was sie dann vielleicht bereuen oder was sie eben auch bewusst nicht gemacht haben, weil dann ist die ganze Zeit Thema so Selbstoptimierung gone wrong, so ein bisschen in meiner Richtung, weil es eben dann nicht ist, versuch ein bisschen gesünder zu sein, jetzt ohne diesen perfekte, also ohne, du musst um 4 Uhr aufstehen, du musst das Wasser trinken, du musst das machen, sondern eher so, hey, ich versuche einfach ein bisschen gesünder zu sein und damit es mir besser geht, sondern lass uns über OPs reden und hier die allein und so. Das ist immer Fokus, so immer Optikfokus und das finde ich irgendwie crazy.
Ich glaube, das ist halt gerade einfach ein ganz großes soziales Experiment, was gerade läuft. Also nicht bewusst durch irgendwen orchestriert, sondern einfach faktisch so entstanden. Und ich glaube, du hast halt ganz viele extreme Ausprägungen in diesem Experiment. Du hast einmal die Leute, die diesen Inhalt konsumieren und dann für sich sagen, ey, das ist doch alles kompletter Quatsch. Und quasi das so als Learning rausnehmen und sagen, ich bin jetzt raus aus dieser Bubble. Fitness-Bubble, Fashion-Bubble. Alle Bubbles, die irgendwie halt nicht so viel Substanz haben und außerhalb des Aussehen.
Die irgendwie oberflächlich die Leute, sind, ne? Ohne es negativ zu meinen, sondern einfach oberflächlich im neutralen Sinne, so, wo es um oberflächlich
geht. Ja. Dann hast du die halt sagen, ich werde da voll reingezogen wie in so ein schwarzes Loch und bin quasi Opfer in diesem Konstrukt und komme damit gar nicht klar. Veranlagung, beziehungsweise dann dieses Verhalten dann irgendwie an den Tag legen und dann einfach komplett da drin versinken und am Ende dann rauskommen wie so eine Art getuntes Barbie-Model, wo alles gemacht ist, wo du dir denkst, verdammt, das ist eigentlich nicht das, was man möchte. Dann hast du auf der anderen Seite die Leute, die halt sich das anschauen und sagen, hey, ich finde das ganz nett, weil ich hab da irgendwie, ich ziehe da was draus, Inspiration, whatever, oder halt auch einen Reality-Check und damit einfach einen sehr gesunden Umgang haben in irgendeiner Form und sagen, hey, ich weiß, dass es existiert, ich kenne die Pros und Cons und kann das für mich irgendwie relativ gut irgendwie bewerten und bin da jetzt aber weder ins eine Extrem noch ins andere Extrem gezogen worden. Und dann hast du wahrscheinlich noch 1000 andere Facetten von dieser Wahrnehmung und dem Umgang damit, die auch damit einhergehen und sagen, hey, ich hab die Fehler in diesem System erkannt. Ich habe irgendwie, also ein Beispiel, was für mich relativ irgendwie offensichtlich wurde, irgendwann waren diese ganzen Morning- und Evening-Routines, die Leute machen, also sich 1000 Cremes aufs Gesicht schmieren, wo ich einfach für mich gemerkt habe, so, hey, das ist wenn ihr es zu Ende denken würdet, würdet ihr merken, dass es eigentlich Quatsch ist, so viele Cremes zu benutzen. Das entspricht nicht dem, was dein Körper eigentlich braucht. Und ihr seid dann so im Hamsterrad gefangen irgendwann. Und ich glaube, auch da können sagen viele, nee, das ist aber gar nicht so. Das ist voll wichtig, dass man es macht. Und da gibt es da tausend Meinungen zu. Mhm. Und ich glaube halt, dass die Konsequenz aber in diesem ganzen Konstrukt ist, dass du einfach ganz viele Extreme hast. Mhm. Leute, die extrem draufkleben bleiben. Leute, die extrem dagegen sind. Leute, die extrem skeptisch sind. Leute, die extrem happy darüber sind, dass es das gibt. Und aber halt, wie soll ich sagen, wenig Leute, die halt vielleicht irgendwie für sich sagen, ja, ich finde das alles okay, aber es tangiert mich gar nicht so sehr. Ich habe da so zehn Minuten am Tag, in dem ich dem Content dieser ganzen Welt umgehe, sondern entweder hast du die Leute, die da 8 Stunden abhängen oder gar nicht. Mhm. Und die das super gut finden oder die super schlecht finden. Aber wenig, die halt dann für sich wahrscheinlich, also du hast nicht diese große Mitte, sondern du hast so eine kleinere Mitte und dann mehr extrem. Das zieht sich so diese typischen Langverteilungen, diese ganzen, so diese Longtails, die halt stehen. Und ich glaube, das ist halt das, was das Experiment jetzt einfach zeigt, weil das halt, wie viele Menschen finden damit einen guten Umgang mit und wie viele Menschen haben da ein großes Problem mit. Und ich glaube, dass das auch die Gesetzgebung dann entsprechend mit der Zeit anpassen wird. Und einige Länder werden für sich entscheiden, zu sagen, wir finden das blöd, wir merken, die Leute können es eben nicht regulieren, also verbieten wir das für vielleicht Minderjährige, whatever. Mhm. Andere werden sagen, nee, wir wollen, dass die Leute selber den Umgang damit lernen und dann es komplett weiterhin offen lassen. Und ich glaube, es ist super schwer abzusehen, was der richtige Weg ist. Und ich weiß auch nicht, ob es den richtigen Weg gibt. Ich glaube halt, dass da einfach viele Ausprägungen zu sehen sein werden. Ne?
Wahrscheinlich,
zum Beispiel ja. China ist es ganz restriktiv für Kinder. Die können halt nur 30 Minuten am Tag und dann oder sogar 30 Minuten die Woche und dann nur, also auf TikTok jetzt bald.
Ja.
Da hast du andere Länder, die sind komplett offen, da gibt es gar keine Einschränkungen und so weiter. Und ich glaube, die Zeit wird einfach zeigen, welches dieser Modelle für die meisten, das am Ende wird es darauf hinauslaufen, was für die meisten irgendwie gut oder schlecht, welches der Modelle wird es irgendwie durchsetzen. Vielleicht wird es auch gar keins der Modelle durchsetzen und man wird das Experiment weiterlaufen lassen, schauen, was dann passiert. Mhm. Aber ich glaube halt, was halt mittlerweile auch, glaube ich, anerkannt ist, dass eben der Umgang mit diesen extreme Benchmarks, extreme Beauty-Standards und so weiter, dass der halt vielen Menschen halt zu schaffen macht und viele Menschen das gar nicht so gut hinbekommen. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es relativ schnell da auch irgendwie Gegenbewegung geben wird. Sagen, weiß nicht. Instagram nur noch ab 18 mit Altersverifizierung. So.
Ja, das ist Beispiel. So ein bisschen, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das teilen würde, dass die Mitte so klein ist. Ich weiß nicht so genau, aber ich habe das Gefühl, es gibt so ganz viele Leute, die sich auch einfach gar nicht damit beschäftigen und die es so gar nicht juckt erstmal so. Und das würde ich jetzt auch mal so in die Mitte zählen sozusagen. Und meine Sorge ist das falsche Wort oder meine Erwartung, ehrlicherweise, ist es vielleicht, dass wenn aber dann auf einmal immer so nebenbei, ne, dann sind immer so 2 von deinen vorgeschlagenen 10 Thumbnails, wie Trimax sich jetzt die Hairline macht oder so, oder wie, keine Ahnung, dann bei Instagram so jedes, oder bei TikTok jedes 5. ist einfach so jemand, der das sagt und du scrollst direkt weiter. Aber je mehr du das unbewusst irgendwie so wahrnimmst, desto mehr gräbt sich dieser Gedanke irgendwann im Kopf. Wir waren alle schon mal in solchen Blasen irgendwie, wo man so am Anfang dachte, ach Quatsch, wie kann man denn so? Und auf einmal wirst du so, jeden Tag kriegst du es irgendwie so mit und dann irgendwie so nach 3-4 Wochen denkst du, ah, okay, ich guck mal nach und dann merkst du, ah, okay, ich verstehe das in dem Hinblick und dann kannst du natürlich immer noch anders abbiegen. Du kannst immer noch wieder merken, ach komm, Blödsinn irgendwie. Aber ich glaube, gerade wenn du dann eben so ein bisschen in so einer unsicheren Phase deines Lebens bist, dann ist man halt echt schnell irgendwann da so anfällig für so unbewusst da so rein zu gliden irgendwie. Und so sehr ich dann mir eben wünschen würde, dass die Leute daraus dann eben lernen, gesunden Umgang, weil da auch genug Kritikvideos ja eben dabei sind, glaube ich aber dann, dass diese Thematik irgendwie so da ist, dass man sich dann immer mit seiner Optik beschäftigt und gerade wenn du jugendlich bist, es einfach schwer ist, zu der Conclusion quasi zu kommen, aber ich bin doch eigentlich fresh, wie ich bin. So, also ganz ehrlich, also das ist einfach super schwer für Menschen zu sagen, die im gewissen Alter sind. Und genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Kritik oder meine Sorge daran an so Trends, die eben dann aber auch negativ gleichzeitig beleuchtet werden. Genauso wie denn jetzt halt, wir hatten das mit Glücksspiel-Streams und solche Sachen. Selbst wenn dazu 1 Million Kritikvideos kommen, ist es dadurch immer wieder präsent sozusagen. Und die Leute hören Glücksspiel, die halt vorher sich überhaupt nicht dazu gejuckt hätten. Und dann denkst du irgendwie so, ah, ist das wirklich so schlimm? Ah, ich guck mal, keine Ahnung. Und ja, aber die Frage ist, was willst du sonst machen? Also meine Konsequenz wäre jetzt auch nicht, ich verbiete die Tags, also verbiete Schönheitsoperation-Tags, weil ne, wer bin ich, der sagt, okay, daraus kann nicht genauso gut aufklärerischer Content irgendwann entstehen und so. Ich find's irgendwie einfach schwierig, weil ich selber merke, wie ich da heute ganz anders drauf schauen kann, als mit 15, 16 vielleicht.
Ich glaube halt, das Einzige, was hilft, ist halt, Reality-Checks zu haben in halt einer, sozusagen, einem relativ, sozusagen, relativ ausgewogenen Freundesumfeld, Bekanntenumfeld, Schule, was auch immer,
ja,
wo du einfach, also, weil Grunde genommen, wenn man jetzt mal so ganz, ganz auf eine ganz vereinfachte Ebene geht, so, warum will ich denn gut aussehen beispielsweise? Weil ich möchte, dass andere Menschen mit mir befreundet sind oder weil ich jemanden gern habe und möchte, dass die andere Person mich toll findet, whatever.
For them girls. Und,
for the ladies. Und wenn du aber dann halt, weiß ich nicht, auf Klassenfahrt bist oder weiß ich nicht, im Club irgendwann bist oder was weiß ich denn oder einfach irgendeine Aktivität am Leben nachgehst und du merkst so, die anderen Leute finden dich toll, dann hast du Grund überhaupt zu zweifeln. Aber wenn dir der Part fehlt und du quasi rein in der virtuellen Welt lebst und dort eben nicht, weiß ich nicht, durch deine Bilder und Videos und dein Content irgendwie die Anerkennung bekommst und durch, weiß ich, Elternhaus und Freundeskreis und so auch nicht viel da ist, dann fehlen dir einfach die Quellen.
Absolut.
Ich glaube, das ist das Einzige, was halt hilft, ist halt, dass du einfach sagst, ich habe halt, weiß ich, meinetwegen die virtuelle Realität, cool, aber ich habe auch meine reelle Realität, mein Real Life, wie wir früher gesagt haben, IRL. Und wo du einfach merkst, okay, das ist das, wo ich aber am Ende dann meinen Reality-Check habe und weiß so, hey, weiß ich, die Boys, die Girls, whatever, finden mich trotzdem cool. So, ich habe trotzdem Freunde und die hängen mit mir ab, unabhängig davon, ob ich jetzt, weiß ich nicht, Hosengröße 32 oder 35 trage. Ich kenne mich damit nicht aus, aber im Grunde genommen, ich glaube, du brauchst halt diese Quelle der Bestätigung. Und wenn die halt fehlt, dann wird es, glaube ich, halt super krass. Mhm. Weil wer sagt dir dann, dass du gut genug bist?
Ja.
Wo willst du diese Bestätigung hernehmen sonst? Und ohne geht, glaube ich, auch nicht. Weil das ist irgendwie was, wo wir natürlich nachsuchen, ist halt,
glaube ich, auch
immer wieder die Bestätigung. Und ja. Und ich glaube halt, der einzige Grund, warum man sagen könnte, wenn man jetzt, weiß ich, bestimmte Plattformen halt für Kinder so ein bisschen Alter verbietet, ist halt, naja, dann, was ist die Alternative? Dann, klar, können neue Plattformen entstehen, whatever, aber vielleicht ist auch die Alternative, um zu sagen, ja gut, du klingelst an der Haustür von deinem Kumpel und sagst, hey, sollen wir ein bisschen abhängen? Oder hast du diese Real-Life-Experience plötzlich?
Du merkst, hey, ist ja auch klein.
Das ist cool. Ja, der ist ja doch dicker. So kann ich so viel absprechen. Was auch immer. Und dann hast du auch plötzlich überhaupt einen Grund, eine andere Benchmark irgendwie zu haben. Und dann kannst du vielleicht auch ein bisschen spannen. Oder vielleicht auch diesen ganzen Gedanken des Vergleiches irgendwann ablegen, weil wofür? Es läuft ja alles. Du hast ja trotzdem Spaß im Leben und Freunde und was auch immer.
Ja. Um in so einem Bild dieses Freundeskreises zu bleiben, vielleicht kann dann auch so ein Fazit sein, so diese Influencer dürfen in irgendeiner Form Teil deines Freundeskreises sein, so in diesem Empfundenen sozusagen, aber sie sollten halt nicht die einzigen sein oder sollten halt vielleicht deutlich in der Unterzahl sein, weil es gibt natürlich in jedem Freundeskreis auch mal im Zweifel den erfolgreichen Sportler oder das der super hübsche Typ oder keine Ahnung was, aber wenn du halt da mit 10 Dullis stehst und einer ist so, dann sind sich halt trotzdem alle einig, dass wir uns cool finden und dann kann der special sein, also in seiner Welt, aber es juckt halt keinen so, also, ne, also es juckt halt im normalen Maße und man kann die Person vielleicht dafür anerkennen, aber du merkst auch, hey, aber wir sind ja eigentlich auch cool in dem, was wir machen, obwohl wir den ganzen Tag Dota spielen, sind wir auch wert, irgendwie cool zu sein, weil wir haben uns irgendwie gegenseitig und keine Ahnung was. Ich glaube aber genau, dann könnte natürlich das Negativfazit könnte da eben daraus sein, da muss man eben aufpassen, dass man nicht nur Zeit in der virtuellen Welt quasi verbringt und den realen Freundeskreis sozusagen verliert, weil dann werden immer mehr Influencer zu deinem Freundeskreis sozusagen und dann hast du keinen Reality-Check mehr, weil wenn du dann dich vergleichst mit 5 verschiedenen Freunden und das sind alles gefühlt deine, die sich halt, naja, in irgendeiner Form darstellen und die 3 Millionen im Jahr machen, dann bist du ganz schnell das Opfer und der Loser im Freundeskreis im Zweifel.
Ja, und halt in echt hast du halt meinetwegen den Spitzensportler in deinem Freundeskreis und dann sitzt ihr aber in Mathe zusammen und du merkst, die Person kackt halt voll ab in Mathe. Und, also das als Klischeebeispiel. Und da siehst du halt auch so, ah, okay, Personen sind halt nie in allen Bereichen perfekt und großartig, sondern jeder hat seine Stärken, Schwächen. Und ich glaube, das siehst du halt auch dann bei den Trimax-Videos nicht. Du siehst halt nur, oh, lustig, erfolgreich, beliebt, 3 Millionen, jetzt perfekte Hairline, shit.
Was könnte noch
und vielleicht soll ich anfangen mit Glücksspielen. Ja. Und du siehst halt nicht, wie Trimax beim Gedichte vorlesen stottert. Was wir alle gemacht haben. Weil Gedichte echt schwierig sind. Ja, und ich glaube, das ist halt. Ja. Ja. Und ich weiß halt, ich bin halt echt gespannt, weil ich kann mir halt echt gut vorstellen, dass, dass da jetzt irgendwie so ein Wake-up-Call dann auch stattfindet und Eltern und wer auch immer merken, so, ey, wir noch so auf Kinder einreden, so, aber sobald die einmal in diesem Loop sind, ist halt voll schwierig und dann halt zu sagen, hey, geh doch mal raus, die Sonne scheint, triff dich doch mit deinen Freunden, ist halt, ja, ist halt auch dopaminmäßig nicht das Gleiche. Ist halt so, als würdest du sagen, hey, du warst die ganze Zeit auf Kokain, willst du nicht mal Schokolade probieren? Dann denkst du, ja, auch okay.
Ja. Ich fand das auch ganz spannend. Ich habe mit meinem LK jetzt nur zum Abschluss über so Mediendidaktik gesprochen. Da ging es eben auch darum, ne, wie viel Medienzeit und wie geht man damit um und so weiter und so fort. Und bei so ein paar Beispielen war es auch so, dass die quasi die Eltern, denen jetzt noch mit 17 oder so, das Handy auch abends einfach mal wegnehmen und das iPad und das Handy, weil die einfach zu süchtig quasi waren. Wo man natürlich erstmal so denkt, so boah, so Mündigkeitseinschränkung, ist es so geil, bist du nicht alt genug, irgendwie musst du nicht irgendwie lernen, damit umzugehen, ist so ein Verbot wirklich das Gute. Aber dann hat man einfach gemerkt, dass die Person gesagt hat, ja, ich brauchte das irgendwie. Also natürlich war die auch irgendwie genervt und find's halt auch nicht so geil, wenn man so ganz fragt, aber sagt auch gleichzeitig so, ja, ich habe mal wieder angefangen zu lesen, das war irgendwie voll nice. Und trotzdem freut die Person sich natürlich trotzdem wieder, ihr Handy zu benutzen. Es ist jetzt nicht das große Märchen von, oh, und so kam ich weg und hab nie wieder mein Handy benutzt, auf gar keinen Fall. Aber um nur zu zeigen, es gibt Alternativen und wenn dann die Bildschirmzeit sich von 17 Stunden TikTok vielleicht auf 15 reduziert, ist es ja schon ein Sieg. Ist es ja schon vielleicht ein kleiner Erfolg.
Auf jeden Fall, aber ja.
Ja.
Ja. Diese Zahlen sind halt so crazy, ne? Und man merkt es halt auch selber, ne? Ich meine, man selbst ist ja irgendwie dann, man merkt ja, wie selbst so mit 30 auch quasi
total
irgendwie ständig ans Handy geht, teilweise mit gutem, teilweise ohne Grund. Und wie soll da jemand, der irgendwie also komplett gerade der Selbstfindung gerade ist und gerade groß wird und das Hirn entwickelt sich gerade erst so richtig. Wie soll da jemand mit klarkommen, wenn man selbst mit Mitte 30 quasi fast irgendwie sehr viel Selbstdisziplin an den Tag legen muss und zu kleinen Tricks greift, wie ich lösche alle Apps oder ich habe so eine Zeitsperre und man merkt da, wie man sich selbst die ganze Zeit belügt und trotzdem das Passwort eingibt und noch mal mehr länger zu scrollen.
Ja, absolut. Absolut. Nächste Woche, jetzt ist letzte Woche vor den Ferien und das heißt, es ist Mottowochenzeit. Und ich habe letztes Mal die alten Bilder von uns durchgeguckt und musste sehr, sehr lachen. An was erinnerst du dich noch aus unserer Mottowoche?
Nicht viel, ich fand's komplett nicht geil. Nee? Nicht mal die Mottowoche richtig so.
So gar nicht? Das wusste gar ich nicht.
Gar nicht spaßig, ich fand's voll lame tatsächlich. Ich saß dann, hab gewartet, bis die Zeit rumgeht. Ich fand's null. Mich hat's null gekickt.
Daran erinnere ich mich gar nicht.
Aber das ist gar nicht schlimm. Also ja, ich fand's halt, ich finde nur Mottowoche als Konzept war einfach für mich nicht lustig. Irgendwie dieses Scherze machen und irgendwie verkleiden. Ich bin sowieso kein Fan von Verkleiden. Klar. Und dann war es so, oh fuck, ich muss das jetzt eine ganze Woche durchziehen. Und dann, halt noch dieses, ne, irgendwie alle sind so feiern und ich fand's halt irgendwie, ich hab's nicht gefühlt in dem Moment.
Okay.
Ich fand's halt cool, dass irgendwie ne, Abi und sowas stattfindet. Aber für mich war das einfach nichts, wo ich drauf hingefiebert habe in diese Woche, sondern für mich waren es andere Events um das Abitur herum, die ich cool fand. Und die Mottowoche war jetzt nicht so auf meiner Top-10-List, ehrlich gesagt.
Okay, weil ich erinnere mich noch dran, dass ich das so, also mega cool fand, so relativ entspannt in der Schule einfach zu sein, dass du weißt, du kommst in die Schule und es ist irgendwie so, es ist irgendwie eine andere Stimmung irgendwie in der Schule, aber genauso gab es genug Sachen, die mir völlig auf den Sack gingen. Also wie, ich erinnere mich noch an die Stinkbombe, die irgendwelche Idioten von uns dann in die Eingangshalle geworfen haben, war so, hey cool, wir haben gerade alle eine gute Zeit, jetzt müssen wir alle hier raus, weil ihr Idioten es gerade für uns anstrengend macht. Oder die dann irgendwie Scheiße gebaut haben und wir dann irgendwie da als Stufensprecher, wie auch immer wieder aufräumen mussten, weil alle weggegangen sind und wir irgendwie dann das regeln mussten und keine Ahnung, mit Fröhlinghoff zusammen da irgendwie klären mussten, dass es irgendwie einigermaßen gut läuft oder diese anstrengende Zeit erinnere ich mich auch noch. Aber ich erinnere mich auch noch an die coole Wasserrutsche auf dem Schulhof, wo wir mit den Fünfern da gerutscht sind und so. Es war irgendwie ganz, ich mochte irgendwie dieses, wir sind in Schule, aber halt anders als sonst. Das weiß ich noch. Das fand ich richtig cool, dieses Gefühl. aber weiß genauso, dass ich eben manche Mottos und so Verkleidung und dieses, ich weiß noch, wie wir irgendwie alles versuchen, so dunkel abzukleben für Horror oder so. Und man ist so, ja, es ist wack. Es funktioniert irgendwie nicht, aber hey, wir machen das Beste irgendwie draus. Das weiß ich auch noch.
Ich muss sagen, ich fand es ganz cool, dass ich find's cool, dass es so Traditionen gibt. Weil es halt auch, ne, wie du gesagt hast, das ist so ein bisschen, du lernst so ein paar Dinge, die du in der Schule halt nicht so täglich lernst, ne, wie organisierst du so einen Kram überhaupt? Wie stimmst du dich mit 100 Menschen ab? So, wie bringst du 100 Menschen dazu, zu sagen, ja, wir machen am Tag 3 irgendwie Horror und ab Tag 4, was weiß ich. So coole Sachen, die irgendwie auch, glaube ich, einen gut so aufs Leben vorbereiten. Deswegen finde ich es ganz cool, dass es diese Sachen gibt und du lernst halt, wie du auch gesagt hast, du siehst auch die Schwierigkeit daran, dass Leute halt nicht alles klappt. Es gibt Leute, die aus der Reihe tanzen. Es gibt halt Mottos, die irgendwie komplett dämlich sind und was weiß ich. Deswegen finde ich es gut, dass es das gibt. Ich würde das auch niemandem absprechen wollen, sagen, oh, es ist voll blöd, man sollte die Mottowoche weg abschaffen. Nur, wie gesagt, ich glaube, die einen feiern das total, die anderen finden das irgendwie, sehen das als Grund, um irgendwie Streiche zu spielen, um halt so ein bisschen alle zu nerven. Ich glaube, so hat so jeder seine eigene, weiß nicht, seine eigene Wertung für die Mottowoche. Und ich kann auch verstehen, warum Leute sagen, ich hab da keinen Bock drauf.
Ja, total. Es gab ja auch viele, die dann damals so gesagt haben, hä, was feiert ihr eigentlich? Das Abi habt ihr doch gar nicht. Was ist los mit euch? So,
also das ja, es gab ja auch ein paar an der Stufe, die gesagt haben, so, ah,
ja.
Ich feiere hier, aber ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht.
Ich bin raus, Freunde. Ich weiß jetzt schon, die Punkte sind nicht auf dem Konto. Ja, absolut. Nee, mehr wollte ich auch gar nicht. Ich wollte nur noch mal nachhören, was du noch dazu irgendwie noch weißt, weil ich immer, weil ich es ja so merke in dieser Phase, es ist immer so an Weihnachten, wenn Nikoläuse verteilt werden, dann nicht immer, also es ist immer so, nur da fällt mir noch mal ein, ach, ich habe das witzige Bild von uns dreien, Peter, dir und mir, wie wir da in unseren Kostümchen die Sachen verteilen bei den Fünfern, das zeige ich dann der SV mal so, ach, guck mal, so witzig waren wir es damals aus und jetzt bei der Mottowoche denke ich mir auch so, ach, guck mal, witzig, das ist unsere Mottowoche damals gewesen mit dem Strandtag und irgendwie waren die Leute, die Gesichter, die man sieht, irgendwann alle gut drauf, so ein bisschen und das fand ich irgendwie, finde ich immer wieder witzig, da so ein bisschen dran zurückzudenken. Ich glaube, das ist einfach natürlicher bei mir, weil ich ja immer wieder einmal im Jahr diesen Kontext quasi habe.
Ich wollte gerade sagen, ja. Ja. Ich finde es immer wieder so faszinierend, dass für mich sind Ferien nie so richtig existent und ich werde immer alle 8 Wochen dran erinnert, so, ah, das ist wieder das und das ist, also da finde ich halt, das finde ich so, ganz cool an dem Konstrukt Schule und ich glaube auch im Lehrerjob an sich, dass du halt einfach diese Rhythmen hast, diese unumstößlichen, immer wiederkehrenden Rhythmen, sei es, ne, einmal im Jahr gibt es halt eben die Mottowoche, so, klar, es sind immer andere Menschen, aber es gibt einmal im Jahr eine Mottowoche, gibt einmal im Jahr die Osterferien, was weiß ich und ja, ich finde es ganz cool, diesen Rhythmus manchmal zu haben oder zu sehen, dass es den gibt halt eben für mit diesen ganzen Traditionen und Bräuchen und was auch immer. Weil ich das aus meiner Welt so gar nicht kenne. Also nichts davon.
Ich kriege so ein bisschen mit hier bei Joscha, ne? Also hier von den Zwillingen, von den Twins. Da habe ich immer das Gefühl, weil der ja auch in so Startup-mäßigen Szenen unterwegs ist, so ein bisschen erinnert mich immer stark an dich, an deinen Karriereweg sozusagen. Und der berichtet immer so, dass das da auch immer so versucht wird sozusagen. Also mal mehr, mal besser, mal schlechter, so ein bisschen, dass man so merkt, ach komm, wir machen irgendwie jeden Montagabend ist Firmenvolleyball oder vor Weihnachten machen wir immer das und so. Und es wird mal besser, mal weniger wahrgenommen, also oder aufgenommen. Mal ist es so, ey, wir haben genug zu tun. Ich bin auch froh, wenn ich mal von der Arbeit weg bin und lasst mich in Ruhe. Aber ja, ich habe das Gefühl, so Firmen versuchen gerade, oder was heißt gerade, wahrscheinlich schon immer, ehrlicherweise, auch zumindest irgendwie so ein bisschen so ritualisierte und rhythmisierte Sachen zu schaffen, weil sie gemerkt haben, das tut den Leuten irgendwie ganz gut. So eine Weihnachtsfeier ist ja schon eine Kleinigkeit, die irgendwie sowas ist, irgendwie in die Richtung, ne?
Ja, das hast du auch, glaube ich, je älter die Unternehmen, desto mehr von diesen Dingen hast du. Vielleicht. Da gibt es da irgendwie einen Firmenfeier und da irgendwie so eine Art Special Event und so weiter. Aber es ist nichts, muss ich sagen, es hat nicht diesen, in der Regel, also gerade wenn du das Unternehmen jung ist, hast du nicht diesen Traditionscharakter. Es ist nicht so, ah ja, das waren wir schon seit 150 Jahren, dass immer an diesem Tag irgendwas Besonderes stattfindet und alle sind so, haben so eine Erwartungshaltung an so ein Event. Das ist dann, gerade wenn es gerade damit anfängst, ist es so, hey, da hat jemand einen Vorschlag gemacht, irgendwie Volleyball zu spielen. Das könnte cool sein. Vielleicht entwickelt sich da was draus. Am Anfang sind alle eher skeptisch oder total hyped, aber das ist nicht so, dass es so so eine Erwartungshaltung mit sich bringt. Weil wenn du irgendwie, weiß ich, 7 Jahre auf dem Gymnasium bist, weißt du halt, okay, was habe ich schon die letzten 7 Male gesehen. Stimmt. Bei der Mottowoche und jetzt ist unsere dran. Und dann hast du so eine Art Vorstellung davon, was du erwarten kannst, was du dann machst in der Zeit. Und ich glaube, sowas braucht halt einfach Jahre, bis sich das etabliert und bis halt eben Leute auch verstehen, Weihnachtsfeier bei uns bedeutet das.
Ja, und es lohnt sich hinzugehen, weil anderes. Und so, ne?
Genau. Ja. Genau. Und es macht auch Spaß oder das kann, ne? Das habe ich davon und das, ja.
Ja, stimmt, ehrlicherweise, ich kenne mich ja selber bei genug Sachen, wo ich dann mich auch bewusst eben rausziehe, weil ich merke so, ja, es ist halt nicht meins, gehe ich halt nicht hin. Und je mehr Leute das sagen, desto weniger werden solche Sachen ja auch zu solchen Special ritualisierten Sachen, wo alle hinkommen und man sich immer darauf freuen kann irgendwie.
Und die Sachen werden ja auch erst dann richtig cool, wenn, wenn es irgendwie Menschen gibt, die das dann auch cool machen. Also,
ja,
wenn es Leute gibt, die sagen, wir organisieren das jetzt, wir sorgen dafür, dass wir ein Thema haben pro Tag in der Mottowoche, wir sorgen dafür, dass die Weihnachtsfeier bestimmte, weiß ich, ein cooles Essen mit sich bringt und vielleicht auch dann im Nachhinein noch irgendwie coole, weiß nicht, Events im Nachhinein noch irgendwie drangegangen werden. Und wenn es da aber niemanden gibt, der das auch, wie soll ich sagen, das so schätzt und sich da Mühe mitgibt, dann verläuft sich sowas halt schnell und dann.
Ja. Ich habe noch eine kleine Sache zur Schule, weil es gab jetzt einen lustigen, ich kriege ja über die Gesamtschule immer viel auch weitergeleitet, Post der Gewerkschaften sozusagen. Jetzt gab es irgendeinen Verband, den ich noch gar nicht kenne. Ich habe ja immer gesagt, es gibt so zwei große Gewerkschaften quasi, ne, den Philologenverband und die GEW und ne, die einen eher so ein bisschen gesamtschulnah, die andere eher so ein bisschen gymnasiell, ja. Naja, sozusagen. Und jetzt gab es irgendwie da noch einen Verband, wahrscheinlich gibt es da noch ganz viele andere, die ich einfach nicht kenne. Es ging um diese, wenn du dich noch erinnerst, ich habe mal irgendwann dir hier so vorgelesen, dass jetzt gegen den Lehrermangel so bestimmte Schritte unternommen werden, wie bedingungslose Teilzeit wird abgeschafft, eventuell mehr Arbeitsstunden, das Sabbatjahr wird verboten, also wird eher verhindert und solche Sachen. Und in dem Zuge, weil zum Beispiel ne, aus dem Studium eine Freundin, die hat jetzt das zweite Mal auch ihre bedingungslose Teilzeit quasi nicht bewilligt bekommen an der Gesamtschule, also nicht bei uns jetzt, sondern an der anderen Gesamtschule. Und das ist die, wo ich gesagt habe, die jetzt auch kündigt Ende des Sommers sozusagen. Die hat alles versucht, die hat sich auf so viele Stellen beworben, so viele Sachen gemacht. Kann ich dir mal irgendwann alles nochmal erzählen, aber in diesem Zuge gab es jetzt nochmal einen Brief vom Verband und das fand ich ganz spannend, weil die Message da drin ist quasi so, hey, erstens so, okay, wir kriegen immer wieder Meldungen davon, dass diese bedingungslosen Teilzeiten quasi abgelehnt werden. Erstens, denkt dran, zu solchen Bedingungen kann auch gehören, dass ihr noch euer 20-jähriges Kind in irgendeiner Form pflegt, also nicht pflegen, sondern, weiß ich nicht, für das
Dasein müssen,
da keine Ahnung was, ne, wenn es noch zu Hause wohnt, ist es natürlich was anderes, als wenn das Kind ausgezogen ist, so. Also, ne, gebt das im Zweifel auch mal an und so nach dem Motto, ihr habt bestimmt irgendwelche Gründe, die ihr vielleicht angeben könnt, obwohl ihr gar nicht denkt, dass das Gründe sind. Zweitens, bitte reicht trotzdem diesen Antrag ein, weil jetzt viele wahrscheinlich sich von dieser Meldung schon so abschrecken lassen haben, dass sie gesagt haben, Lehrer sind da manchmal so ein bisschen, ja nee, dann lohnt sich das ja gar nicht, das einzureichen. Wenn ich meine Mehrarbeitsstunden nicht ausgezahlt kriege nächstes Jahr, dann lohnt sich ja gar nicht, Mehrarbeit einzureichen. Ja, Bullshit, natürlich lohnt sich das immer wieder einzureichen sozusagen. Und genau bei diesen Anträgen, weil wenn natürlich jetzt diese Anträge zurückgehen, dann wirkt das ja so, als wäre das gar nicht notwendig sozusagen. Und je mehr aber gezeigt wird, hey, das ist aber wichtig, desto mehr setzt man dieses Zeichen. Und das fand ich aber gar nicht so spannend, sondern jetzt der nächste Schritt, so nach dem Motto, okay, und wenn dann im zweiten Schritt immer noch eure Teilzeit abgelehnt wird, vergesst nicht, es gibt auch noch einen weiteren Weg und das ist dann die Teildienstbefähigung oder so. Das heißt, das ist im Prinzip das, wenn du dann zum Doc gehst und sagst, yo, der Max ist so durch, der ist verbeamtet, der ist im System, haben wir Pech gehabt, so ungefähr, aber der kann nur noch 18 Stunden arbeiten, sonst dreht er uns hier durch, so ungefähr. Und das ist ja so das, was den Leuten dann immer so, also was so unter der Hand den Leuten immer schon ein bisschen geraten wird, so, wenn man sagt, ja, dann ist halt wieder abgelehnt, lass dich halt, also krank schreiben in der Sinne, so, du bist halt nicht mehr möglich, mehr zu arbeiten. Und spannend fand ich aber in dem Zuge noch, dass sie das so richtig geil beworben haben, dass dann so drunter stand, hey, weitere Vorteile der Teildienstbefähigung ist übrigens, du musst keine Mehrarbeit mehr machen, kriegst einen besseren Stundenplan, du kriegst deine, irgendwie das, du wirst besser bezahlt für diese Stunden, die du weniger arbeitest, als jemand, der einfach Teilzeit anmeldet. Das ist so nach dem Motto, komm in den Club, mach es besser. Und das finde ich spannend, weil, ganz ehrlich, ich habe mich vor 3 Jahren ja gefühlt auch ungefähr an diesem Punkt befunden, wo ich genau sowas abgewogen habe, wo ich überlegt habe, ey, ich merke, es geht nicht. Ich muss gucken, wie ich das hinkriege irgendwie. Und deswegen fand ich es jetzt spannend, dass die das jetzt so attraktiv verkaufen, dass dann vielleicht jetzt viele Lehrerinnen und Lehrer sich bald teildienstfähig schreiben lassen. Und die Frage ist, ne, was ist die Konsequenz sozusagen davon? Das finde ich immer spannend so bei Arbeitgebern, weil man merkt auf jeden Fall, es gab jetzt irgendwie, habe ich das vorhin schon erzählt, in NRW gab es jetzt schon irgendwie schon 1000 Kündigungen bei Lehrerinnen und Lehrern, was wohl deutlich mehr ist als die Jahre davor. Und das heißt, die Zeichen stehen so, okay, Lehrer kündigen. Sie lassen sich teildienstfähig schreiben sozusagen. Die Teilzeiten gehen wahrscheinlich zurück, weil die abgelehnt werden sozusagen. Und ich frage mich so ein bisschen, was da als Fazit quasi ankommt oder als, ne, und wie da jetzt drauf reagiert wird. Das finde ich irgendwie ganz interessant, weil wenn du dir jetzt vorstellst, letzter Punkt, so bei deiner Arbeitsstelle oder so, oder wenn es bei egal welchen Arbeitsstellen, dann die Gewerkschaften oder wer auch immer, dann so, wenn das so die Runde macht, hey, mach's einfach so, dann hast du diesen Stress nicht, lass dich teildienstfähig schreiben, hier ist voll cool. Und das finde ich irgendwie, also ich finde es gut, dass das gesagt wird so, hey, es gibt diese Option, damit du nicht völlig durchdrehst so. Aber die Frage ist dann immer, was ist die Konsequenz im Ende jetzt, wenn immer mehr Lehrer rausgehen aus dem System, dann haben wir immer größere Probleme und die, die halt da drin bleiben, denen wird es immer schlechter gehen, weil die immer mehr arbeiten müssen, immer diesen ganzen Kram auffangen müssen. Das ist irgendwie scheiße, weil sich so gegenseitig ausspielt. Das wird ja mit immer so ein bisschen gespielt, so nach dem Motto, wenn du Teilzeit machst, muss wer anders für dich mehr arbeiten. Was ja nicht zwingend so ist, wenn genug Leute da sind sozusagen. Aber je weniger Leute da sind und keine neuen nachkommen, desto mehr Last landet auf denen, die halt viel arbeiten sozusagen.
Ich finde es halt, ich meine, ich finde, alle Parteien in diesem Modell machen es nach ihrem Interessensfeld ja auch richtig, ne? Zu sagen, wir können jetzt nicht irgendwie ganz viele Teilzeitanträge machen, weil wir jetzt schon quasi das System überlastet ist. Also im Sinne von, wir haben zu wenig Leute, die das System machen. Das heißt, diesen Zug kann ich irgendwie nachvollziehen. Auf der anderen Seite halt die Gewerkschaft, die halt rein die Interessen der Lehrerinnen und Lehrer vertritt, die sagt, hey, aber wenn ihr es unbedingt wollt, dann ist das hier quasi eure
Anleitung. Euer
Plan B. Ja. Genau. Mit Vorteilen ABC. Kann ich auch nachvollziehen. Aber was halt dauerhaft halt nie gut funktioniert in diesem Spannungsfeld zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder Systemgeber und System, Teil des Systems in dem Sinne, ist halt, wenn du halt grundsätzlich diese zwei Parteien-Positionen hast, nach dem Motto die und wir. Und das siehst du halt bei vielen großen Unternehmenskonstrukten, wo halt Gewerkschaften sehr stark sind. Ja. Bei der Bahn siehst du es ganz krass im Moment. Du siehst das bei Automobilherstellern ganz krass, in der Metallindustrie in Deutschland hast du es ganz krass, dass du halt immer diese auf natürliche Art entstehende, durch die Gewerkschaft auch noch verstärkte, wir die Opfer quasi und die bösen Unternehmer, und die Unternehmen sagen, ja, aber ihr seid irgendwie Traumtänzer und aber es entsteht immer dieser Zwei-Parteien-Konflikt.
Ja, klar.
Ja. Und ich glaube halt, dass so Sachen halt irgendwann eskalieren an einem gewissen Punkt. Und gerade wenn halt eben, wenn du so ein relativ starres System hast wie Schule, wo halt eben du gar nicht so sehr Einflüsse hast, weil das System halt eben diese Schwankungen nicht gut ausgleichen kannst. Also zum Beispiel wäre jetzt, wenn du sagst, du hast ein Gehalt, was halt marktgerecht ist, so nach dem Motto, wenn es wenig Lehrer gibt, dann geht das Gehalt hoch automatisch. Wenn es viele Lehrer gibt, geht das gar nicht. Also dadurch, dass du diesen Ausgleichsmechanismus zum Beispiel nicht hast, ist es super schwierig, Anreize zu schaffen. Und irgendwann, wenn eben die natürliche Darstellung der Zahl, also Lehrer versus Schüler und Schulen, wenn das halt zu sehr auseinanderdriftet, dann kannst du ja nur quasi mit Kraft das zusammenzuhalten. Und das entsteht, das passiert ja gerade. Und ich bin gespannt, ob es jetzt, und es gibt zwei, also aus meiner Sicht, entweder steigt halt jetzt die Anzahl der Lehrer, die sagen, ich gehe halt raus, ich habe genug Alternativen, ich kann andere Jobs machen, die sind auch attraktiver. Und dann wird halt, dann wird es halt bei dem Umdenken auf der anderen Seite führen. Oder merkst, okay, die kriegen das irgendwie hin, halt quasi die Gewerkschaft und die Lehrer einfach zusammenzupacken. Sag ich, das ist jetzt das neue Modell, entweder akzeptiere das oder das war's. Und die meisten sagen, na doch, ich akzeptiere es, weil es dann doch irgendwie
wahrscheinlich
doch nicht so viele Alternativen gibt. Ich bin super gespannt, wie es ausgeht, aber es klingt nicht nach, oh, wir haben alles gut im Griff, sondern es klingt eher nach Konflikt und es knirscht und wann kommt der Punkt, wo man merkt, so, upsi, läuft nicht mehr. Ja. Ich glaube, das ist halt auch so wie so dieser Realitätscheck, der da stattfindet von, naja, wir glauben, dass zum Beispiel bestimmte Annahmen werden ja getroffen, so, wir glauben, es werden immer wieder Lehrer nachkommen in einem bestimmten Maß. Und es werden so und so viele Prozent der Lehrer halt das System wieder verlassen und dass ich halt das Beamtentum halt dann irgendwann ablehnen oder das gar nicht erst antreten, wie auch immer. Und ich glaube, diese Annahmen werden jetzt gestresstestet. Und das Problem ist halt, dass eigentlich niemand so richtig Grund hat, irgendwie sich auf Vernunftsebene quasi zusammenzusetzen und zu sagen, ja, okay, Moment mal, wir sind ja alle im selben Boot, lass uns das irgendwie mal nicht als zwei Parteien, sondern als eine Partei irgendwie lösen. Und das gerade durch die Gewerkschaften, habe ich immer das Gefühl, das wird halt immer eher noch mal ein bisschen befeuert, weil das deren Job ist, das zu tun. Deswegen, ich bin sehr gespannt.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe das Gefühl, dass Gewerkschaften ehrlicherweise im Lehrerberuf gar nicht so mächtig sind. Also ich habe das Gefühl, die können, also ich glaube, es ist in anderen Bereichen, wie man das so, allein wegen des Streikrechts und so weiter, da hast du einfach mehr Macht sozusagen. Deswegen glaube ich, sind die gar nicht so gefährlich oder so gar nicht so, ja, also haben nicht so viel Macht, dass sie überhaupt diesen Konflikt so gerade spielen können. Ich glaube, auf der anderen Seite hast du genauso den Arbeitgeber, der super komplex ist, wo es nicht einfach ist, da gibt es einen Chef. Also nicht, als wäre jetzt bei jedem Unternehmen ist so, du hast einen Chef und alles wäre total einfach, möchte ich jetzt auch nicht sagen, ne? Aber du hast halt so viele Verwirrungen wegen Bildungspolitik, Länderebene und so weiter, wer da alles mitspielt, dass du auch, dass du da gar keine, du kannst gar nicht sagen, ach, der ist der Böse, es ist immer die böse Bezirksregierung, ja, wer ist das? So, ne? Es ist halt nicht eine Person und deswegen ist es so super komplex. Was es, glaube ich, schwierig macht. Das Problem ist, glaube ich, auch noch, dass du halt durch diesen gar nicht durch den Konflikt zwingend, aber durch diesen Lehrermangel, der sich gerade ja so ein bisschen abzeichnet sozusagen, Gefahr läuft, dass du später nicht gut messen kannst. Und zwar, dass du halt weniger Qualität in die Systeme kriegst sozusagen, weil du halt Quantität reinholst und sagst dann irgendwann so, ja, wir müssen jetzt kriegen, was wir kriegen können. Wir brauchen Physiklehrer. Da ist jetzt jemand, der ist ein grausamer Physiklehrer, aber der kann es unterrichten, also nehmen wir den. So, und das, und nachher sieht es so aus wie, naja, ist doch alles einigermaßen gut gegangen. Irgendwie haben wir genug Lehrer da besetzt und ist doch irgendwie okay. Und du wirst halt erst in 20 Jahren merken, dass du halt mega viele Labos in die Systeme geholt hast. Also, ne, das ist natürlich sehr von oben herab, ne? Aber das kann zumindest passieren, dass du dann auf einmal Leute nimmst, die halt sonst vielleicht kein Lehrer geworden wären, sondern die halt dann sonst mit ihrem Bachelor, Master irgendwas anderes gemacht hätten im Zweifel, ne? Und dann eben nicht Lehrer geworden wären. Werden die jetzt im Zweifel beim Referendariat durchgewunken, weil gesagt wird, ey, wir brauchen die. So, keine Ahnung, Fachleitungen benoten die vielleicht mal besser, damit sie irgendwie ins System kommen oder wie auch immer, damit das gar nicht so auffällt. Das finde ich noch irgendwie eine Gefahr, dass man es halt einfach, dass man die Folgen davon erst super spät sehen wird. Und so auf so einer menschlichen Ebene, was ich so ein bisschen schade finde, dass du so ein bisschen verkaufst oder die Idee lebst, wenn Menschen sagen, okay, pass auf, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann und ich weiß, ich kann gut 20 Stunden arbeiten und 25 packe ich irgendwie nicht so, weil ich merke, sonst wird es mir nicht gut gehen und langfristig brenne ich aus. Und wir wissen, ne, Burnout-Quoten bei Lehrern sind relativ hoch, ob jetzt, ne, also was man davon hält oder nicht, ist ja, also, ne, jedem selbst überlassen sozusagen, aber es ist nun mal eine Zahl, so, und wenn Leute jetzt quasi hingehen und sagen, ich möchte nicht Teil davon werden, ich möchte nicht Burnout, sondern ich möchte im System möglichst lange drinbleiben und möchte dieses System unterstützen aus irgendwelchen Gründen und deswegen mache ich eine Teilzeit, denen zu sagen, ja, nein, du machst hier schön, du gibst weiter Vollgas und dann bist du halt irgendwann einfach so raus. Oder dann lässt du dich halt jetzt schon teildienstfähig schreiben. Das heißt, mit 35 gibt es gerade Leute, die wahrscheinlich dann sagen, ja, ich kann nicht voll arbeiten, weil wegen meiner Gesundheit. Und das heißt, du gibst das Gefühl Leuten, die sagen, hey, ich passe auf meine Gesundheit auf und ich kenne meine Grenzen, denen gibst du das Gefühl so, ja, du bist ja krank, du bist nicht gut fürs System, weil du bist der Fehler sozusagen. Und das finde ich irgendwie falsch. Und da kann ich gar nicht sagen, ob das in anderen Unternehmen anders ist. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Druck und solche Dynamiken gibt es wahrscheinlich in vielen Unternehmen. Das möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass das nur im Schulsystem so ist. Nur da spüre ich es halt gerade besonders sozusagen. Oder da habe ich einen Einblick.
Ja, ganz kurz nur, um mal auch die, die das jetzt hören und so gar keine Idee haben. Ich habe mal so ein bisschen parallel mal geschaut, um einfach mal ein Gefühl dafür zu geben. Also in NRW sind es irgendwie fast 7000 Stellen aktuell, die nicht besetzt sind. Also sieben, ja klar, die sind wahrscheinlich irgendwo da im Sauerland oder so, wo keine Sau wohnen. Aber gut genommen, man darf halt, glaube ich, nicht sich täuschen lassen von, okay, du vergleichst jetzt Köln mit Soest oder so, keine Ahnung.
Ja,
absolut. Aber gut genommen, 7000 mal 30, ganz einfach gerechnet, sind 200.000 quasi Schülerinnen und Schüler, die eigentlich mehr Lehrer bräuchten, die da sind. So.
Nur da jetzt kurz, wenn ich da kurz reinreden darf, dass alleine an unserer Gesamtschule zum Beispiel, ne, da ist es ja so, dass da immer, also ich glaube, ich weiß, letztes Mal waren es irgendwie von 10 Stellen, sind irgendwie 7 oder 6 quasi leer gelaufen. Das heißt, allein an der Schule hätten wir gerne 6 Leute noch eingestellt und konnten es nicht, sozusagen. Das finde ich immer schon so ein präsentes Beispiel. Selbst in Trostorf sozusagen.
Ja. Und dann jetzt zum Thema Burnout-Rate. In der Studie 25 bis 30%. Das heißt, Drittel der Menschen, die diesen Beruf anfängt, wird ihn nicht bis zur Rente durchziehen. Und was ich halt auch in dem Zuge spannend finde, ich glaube, das ist halt das, was glaube ich, eine Nuance ist, die man, glaube ich, spüren muss. Ich glaube, sowas wie Burnout oder halt insgesamt die Situation, dass man halt wirklich ausbrennt und quasi im Stress ertrinkt. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr dadurch kommt, dass man zu viel Arbeit hat, aber es kommt halt dadurch, dass man vielleicht die falsche Arbeit macht, die eigentlich nicht nötig wäre und wo man einfach das Gefühl hat, man kann die Situation, in der man steckt, nicht verbessern, verändern.
So eine Ohnmacht.
Man fühlt sich machtlos und ertrinkt quasi in diesem Gefühl der Machtlosigkeit und dieser Überforderung, die nicht irgendwie notwendig wäre, die aber faktisch da ist. Und ich glaube, das ist halt nochmal das, was vielleicht den Unterschied macht zwischen Unternehmen, wo man einfach arbeitet, wo man einfach sagt, hey, ich habe als Arbeitnehmer habe ich Alternativen. So, wenn ich jetzt bei Lidl arbeite und verhecke, Lidl ist blöd, gehe ich zu Aldi oder zu Penn oder zu Netto oder zu Rewe. Also die Liste ist lang.
Total.
Oder ich sage halt, ich mache einen ganz anderen Job, so, weil ich habe, ne, mein Berufsfeld ist nicht so starr. Ich habe nicht Lehrer oder nicht Lehrer, sondern ich habe halt, weiß nicht,
BWL
oder Projektmanager. Ich kann in jedem Unternehmen haben, in jeder Branche. So, man heißt, da hat man die Option und man kann auch zu seinem Vorgesetzten gehen und sagen, hey, weißt du was, so wie wir das machen, das ist echt ziemlich blöd, lass uns das mal ändern. Und dann so, ja, cool, lass uns das mal ändern. Du hast wenigstens das Gefühl, du wirst gehört und das Gefühl, du kannst was ändern. Und ich glaube, das kann auch viel diesen Stress und diesen Druck halt nochmal in der Wahrnehmung auch stark verändern. Und das zu dieser Thematik und worauf ich hier noch hinaus wollte, neben den Zahlen und.
Würde ich hier total zustimmen, wenn ich das kurz sagen darf. Also ich glaube, dass da wirklich nicht um zu viel Arbeit, ich glaube, es gibt wenig Lehrer, die sich das überschweren, dass sie zu viel arbeiten an Stundenzahlen in irgendeiner Form sozusagen, im Ref vielleicht, weil man das Gefühl hat, man muss viel zu viel machen. Aber ich glaube, es pendelt sich relativ schnell ein. Aber genau, es geht um solche Sachen wie, dass du halt Elterngespräche theoretisch ja to the max führen kannst. So, wenn du kannst ja immer sagen, ich bin offen für alles, damit ich alle Probleme hier mit euch angehen kann. Deswegen können wir rund um die Uhr. Und da gibt es sehr, sehr viele Posten sozusagen von. Und wenn, wie du sagst, da zum Beispiel Korrekturen kein Thema mehr wären, weil die irgendwie abgenommen werden durch irgendwas oder so Verwaltungsaufgaben abgenommen werden, weil du einfach andere Leute in die Schulen reinholst, die diese Aufgaben übernehmen. Ja. Ich glaube, damit könntest du schon viel lösen. Und auch nur ganz persönlich durch das, was du gesagt hast, dieses Ohnmachtsgefühl im System. Das ist ja genau das, was mich da eben vor 2, 3 Jahren so fertig gemacht hat, ne, in diesem Vorgriffssystem, auch wenn ich mich da natürlich irgendwie halb bewusst drauf eingelassen habe. Also ja, schon bewusst, auch ohne alle Konsequenzen zu kennen sozusagen. Aber dann zu spüren so dieses, es geht einfach nicht anders? Ja, da muss ich raus. So dieses Gefühl von, ich muss raus. Und wenn du das halt lang genug hast, dann gehst du ja kaputt. Und wenn du dann eben nicht merkst, ich kann auch raus oder ich gehe raus. Und wenn du dann gezwungen bist, drin zu bleiben, weil du Kinder hast oder keine Ahnung was und irgendwelche Verpflichtungen hast sozusagen, ja, dann GG. Dann verstehe ich, warum die Quote halt so groß ist, auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube halt, wenn man so ein bisschen Gefühl hat für Menschen und wie Menschen funktionieren und wie Menschen halt auf Dauer insbesondere funktionieren, dann darf man nicht vergessen, dass halt Menschen miteinander reden, Menschen von den Erfahrungen anderer auch profitieren. Und wenn du als weiß ich, jemand, der gerade so fertig ist mit Schule und sagt, hey, welchen Beruf will ich ergreifen? Und fragst halt so, wie ist der Job? Und ich sage dir so, hey, mach's nicht.
Ja.
Das prägt schon so eine Art Stimmungsbild auf jeden Voll. Fall. Und ich glaube, das, und dann auch noch, was du halt auch die ganze Zeit hörst, ist, du hast ja auch so, gerade im Bereich Schule und alles, was so ein bisschen auch in Hand des Staates ist, ist ja auch immer so diesen, den Anspruch halt auch moralisch und ethisch und auch zeitgemäß auch immer top-notch unterwegs zu sein. So, das heißt, so bestimmte Themen, wie zum Beispiel Inklusion, die halt, wo wir alle sagen, ja, cool, gut, wichtig, wird quasi so ein bisschen auch noch draufgepackt oben. Und das ist ja das, was so die, was ich so letzten 20, 30 Jahre so ein bisschen mitbekommen habe.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte das Gefühl, das ist aber ja schon, das klingt jetzt so wie, das ist jetzt gerade aktuell, aber es ist ja schon seit 20, 30 Jahren quasi, dass man das Gefühl, ja, jetzt
verstehe ich, was du meinst. Ja, aber der Punkt ist, der halt vielleicht auch jetzt umschwingt ist, wenn du halt merkst, okay, ich bin sowieso schon am Limit, mein persönliches Limit, aber die, und worauf ich hinaus will, ist, aber die Erwartungshaltung an meinen Job und die Aufgaben, die an mich rangetreten, die an mich rangeführt werden, die werden mehr und ich bin schon am Maximum. Hm. Das heißt, das ist sowas, wo man halt abwägen muss zwischen, naja, was ist halt jetzt das, was wir quasi alle wollen und was ist das, was wir alle können, leisten können. Und ich glaube, dass du da halt eher so halt, sie sagen, es ist halt als Kultusminister, Ministerin, kannst du dich nicht hinstellen und sagen, aber wir schrauben jetzt Inklusion runter gerade, weil die Kapazitäten nicht vorhanden sind. Ja, das stimmt. Ist ein politischer Selbstmord.
Das heißt,
da hast du diesen Interessenkonflikt zwischen. Ja, genau, aber immer realistisch gesehen im aktuellen Lehrerbild, was wir halt haben, wäre es vielleicht eine Maßnahme, die man diskutieren könnte. Oder es gibt wahrscheinlich auch tausend andere Maßnahmen, die man diskutieren kann. Ja. Aber quasi, worauf ich hinaus will, ist etwas, was schon da ist, quasi wieder rückgängig zu machen oder zu ändern, ist halt super schwierig aus der Perspektive. Das heißt, du hast so, für mich klingt das wie so eine Art Kessel, der brodelt. Aber niemand traut sich so ein bisschen die Kohlen unter dem Kessel wegzunehmen oder ein bisschen den Druck rauszunehmen, was halt eine Option wäre von mehreren. Oder halt zu sagen, wir kochen jetzt, weiß nicht, über offenem Feuer statt im Kessel. Also aber niemand traut sich Großes an dem Konstrukt zu ändern und niemand hat auch wirklich ein Interesse daran, kurzfristig gesehen und langfristig gesehen ist dann halt wieder aus dem Interessensgebiet raus, so gerade auf der Ebene, wo man eben strukturell ganz, ganz viel ändern könnte. Jetzt einfach mal so mein Bauchgefühl. Ich glaube, es wird einfach jetzt so lange so laufen, bis es knallt. Knallt im Sinne von, bis halt die Anzahl der neuen Lehrer, der bestehenden Lehrer, die halt abgeht, einfach so hoch wird, dass man sagt, okay, wir können nicht mehr so tun, als hätten wir das im Griff. Ja. Und ich glaube, das ist das für mich das realistische Szenario gerade, was ich sehe.
Ja. Ich glaube auch, dass dann irgendwie, also dass man dann vorstellen kann, dass dann sich gezwungenermaßen sowas ändert wie, dann gibt es eben sozusagen eine 4-Tage-Woche, also 4 Tage Präsenz in Schule und einen Tag Online-Unterricht oder wie auch immer Homeoffice in irgendeiner Form, weil du dadurch einfach dann sehr viele Lehrerstellen vielleicht kompensieren kannst. Aber dann ist wieder das Traurige, dann entsteht das nicht aus einem guten Gedanken sozusagen, weil wir haben ein cooles Konzept, sondern ist es so, ja, okay, dann machen wir jetzt das und hoffen, dass das gut funktioniert. Im besten Fall kann sich da auch was Cooles draus entwickeln, wie auch immer, blabliblub. Aber das ist halt das, was man häufig dann sieht. Mir ist nur eine Sache eingefallen, so ein kleines Positivbeispiel für das Zurückrudern, also ob es jetzt besonders positiv oder nicht ist, ist halt dieser Wechsel von G9 zu G8 und jetzt wieder von G8 zu G9. Weil das ist ja im Prinzip schon, wir gestehen uns einen Fehler ein oder wir gestehen uns ein, es hat nicht so funktioniert nach gewisser Evaluation, wie auch immer, und wir gehen wieder zurück. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich auch eine sehr niederschwellige Änderung. Es ist einfach ein Jahr länger das Gleiche oder ein Jahr weniger sozusagen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das so auf schulpolitischer Ebene schon ein bold Move ist, sozusagen zu sagen, ach komm, wir gehen von dem Konzept, was wir jetzt 10 Jahre lang verfolgt haben, länger, glaube ich, 15, keine Ahnung, gehen wieder zurück, weil wir festgestellt haben, das ist einfach nicht besser. Es ist besser andersrum sozusagen. Und solche Schritte wünscht man sich im Zweifel mehr, auch wenn das natürlich wieder nervig ist, weil natürlich darf man nicht vergessen, dieser Wechsel von G8 zu G9 jetzt wieder ist unendlich, ist sehr viel wieder mehr Arbeit, natürlich wieder für Schulen, weil die müssen sich überlegen, wo bringen wir die Leute unter? So, wir haben wieder einen ganzen Jahrgang mehr, wir müssen neue Konzepte schreiben, blablablub, natürlich nervt das, aber wenn das für eine gute Sache ist, sind ja Leute auch schnell bereit, mehr zu arbeiten, sozusagen. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist das Problem, dass da über viel zu viele Jahre, um wieder bei diesen Ritualen und Fasten und Feiern sozusagen zu bleiben, über viel zu viele Jahre hat sich quasi etabliert, alles, was neu kommt, ist eh scheiße, weil es macht mehr Arbeit und was am Ende bei rumkommt, ist einfach nicht so cool. Ne? Siehe Inklusion. Die Grundidee, super cool, du willst total viele Leute dahinter vereinen, dass die da an einem Strang ziehen. Die, so gut wie jeder Lehrer ist Lehrer geworden, weil er im Zweifel auch den Kids irgendwas Gutes tun will, sozusagen. Mhm. Und Inklusion ist genau das, wenn es gut gemacht wird. Und wenn du aber dann schon weißt, ja cool, jetzt kommt diese Idee und sie wird eh scheiße umgesetzt. Das heißt, ich muss damit leben, dass zu volle Klassen da sind, dass wir keinen Aufzug haben. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir dann die Kinder da hochkriegen, wie auch immer. Wenn das deine Gedanken sind, ja, dann kannst du noch so gute Ideen haben. Dann, und wenn das zu lange so passiert ist, dann hast du einfach irgendwann das Vertrauen in deinen Arbeitgeber sozusagen verloren. Und das ist ja dann so ein bisschen wie bei dir im Zweifel auch schon bei vorherigen Arbeitgebern gewesen, so wenn du halt merkst, ich schreibe jetzt den dritten Brief ans Innovation Management oder keine Ahnung was und da kommt halt nie eine Antwort oder so, dann denkst du dir so, ja toll, also für nix, dann brauche ich auch nicht hier bleiben, dann gehe ich halt, so.
Ja, genau, ja. Und ich weiß nicht wieso, aber ich wurde jetzt nochmal dran erinnert, so ein Podcast mit Ray Kurzweil gehört, das ist dieser Typ, der immer so diese super krassen Prognosen abgegeben hat, für wann wird bestimmte Technologie erscheinen. So, der hat 1990 schon gesagt, ah, da wird es Smartphones geben. Der ist, ja, und der hat auch gesagt,
der 2009,
so ein bisschen, 2029 haben wir halt so über menschliche AI-Kapazitäten, so kann man wieder sagen, ja, ja, stimmt das oder nicht? Aber ich denke mir halt so, hä? Das wäre, also das Verlangen danach oder die Notwendigkeit auf das Umfeld, das sich wegändert, zu reagieren, wird so hoch sein in den nächsten Jahren, weil einfach so viele Dinge sich ändern werden. Ich sehe halt kein Szenario, wie Schule das irgendwie handeln kann. Oder also ich will jetzt gar kein Negativ-Szenario aufmalen, aber wenn es jetzt, also wenn es etwas, lass uns ehrlich sein, wenn etwas Banalem wie Kapazitätenplanung scheitert. Das ist so das Einmaleins quasi von Organisationsentwicklung ist, so nach dem Motto Ladenkapazitäten. Wenn es daran scheitert.
Ja, sorry, also, Intro war gerade ein bisschen zu leise. Was hat er für 2029 predicted?
Für 2029 wird quasi die AI-Kapazität menschliche Fähigkeiten übersteigen.
Ah, okay, das war so ein bisschen, okay, verstanden.
AI ist smarter als Mensch, so.
Ich sag mal, so eine Rechtschreibung ist sie das mir jetzt schon, aber naja, gut.
Ja, aber was bedeutet das für Bildung?
Ja.
Aber das ist in 5 Jahren. Ja. Und wenn ich, wahrscheinlich, man prognostiziert jetzt quasi diese Statistik, also was für einen Lehrermangel haben wir 2035, wie können wir jetzt quasi planen, damit wir 2035 nicht in den Bottleneck reinlaufen? Ich bin so, das wird niemand mehr interessieren. Wir haben ganz andere Fragestellungen in den nächsten Jahren und ich bin sehr gespannt, weil das ist, also wie gesagt, wenn es an sowas Simple wie Kapazitätsplanung quasi jetzt gerade schon scheitert,
Ich bin sehr gespannt. Wir beide werden live dabei sein. Einmal, wie es in deiner Branche sich entwickelt und wie es in meiner Branche
ganz ehrlich, mein Job ist abgeschrieben. Ich werde meinen Job in 5 Jahren nicht mehr machen können. Den wird es nicht geben in der Form. Das habe ich schon, das ist für mich glasklar.
Ja, aber ist dein Job 100%. Nicht so multiperspektivisch? Also du bist doch
eben jetzt
nicht
deswegen, nur der.
Ja?
Eben deswegen. Das ist, ich glaube, das ist, also mein Bauchgefühl sagt mir, man hat es falsch rum gedacht. Man dachte immer erst die einfachen Jobs. Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Die Management-Jobs, wo eben viele Variablen, viel Komplexität, viel Hyperoptimierung mit 1000 verschiedenen Stellschrauben, ist für mich logisch, dass ein System, was smarter ist als Menschen, eher da gut eingesetzt wird, bis zum Grad, wo man sagt, warum muss Produktmanagement oder so überhaupt durch Menschen gemacht werden? Eine AI kann viel mehr Facetten und Nuancen und insgesamt besser abwägen. Dass
du vielleicht dann eher so ein bisschen dann nur noch so Fehlerbeheber, also wenn es den Job noch gibt sozusagen, dann bist du quasi Co-Pilot, so nach dem Motto, dass du die Sachen so nochmal absegnest und guckst, ist da wirklich irgendwie so, ist das in Ordnung und so weiter und so fort, kann ich mir vorstellen erstmal. Vielleicht.
Dirigent, wenn es gut läuft, ja, so nach dem Motto, vielleicht. Du orchestrierst, ne, aber das ist eher so ein Personenunternehmen, was so groß ist wie Facebook.
Ja, vielleicht.
Das ist eine Realität, aber unabhängig jetzt davon, allein die Vorstellung darüber, wie sowas jetzt entstehen wird, wahrscheinlich wohl verläuft, ist so anders als das, was wir heute kennen. Mhm. Und das ist nochmal quasi auch übertragen auf Unternehmen, die relativ schnell agieren können. Bei uns, wo ich jetzt arbeite, könnte man jetzt einfach sagen, okay, Willi raus, AI rein. Mhm. Ich hab Pech, AI hat Glück. Mhm. So, aber das ist, wie soll ich sagen, das ist über Nacht möglich.
Mit ja, ich glaube, so ein paar menschliche Komponenten und so gibt es noch, oder nicht? Also die Kommunikation, wie es kommuniziert wird und so, das ist ja schon was, du kannst ja, nicht jetzt
aber,
einfach nur
aber,
Programme an die Programmierer geben. Du musst ja schon den Ton treffen für den Programmierer A, musst du so ihn ansprechen, für Programmierer B so, oder?
Oh, solange du mit ja, aber auch dafür wird es, also da kann es auch Spezialisten für geben, quasi eine AI, die super gut, aber worauf ich hinaus will, ist, der Punkt, wo man sagt, verändert eine Struktur, geht halt relativ schnell.
Ach, das meinst du? Ja, ja, klar. Ja,
genau. Übertragen auf Schule ist es so, oh, wir haben jetzt Kapazität geplant für 35, unabhängig davon, was passiert ist, bis man dann aber adjustieren kann, bedeutet entweder man hat fehl eingeschätzt und man braucht viel mehr Leute, als man mit geplant hat. Das kann passieren. Oder man hat viel zu viele Leute reingeholt und man braucht gar nicht mehr so viele Leute, aber die kriegst du ja dann auch nicht mehr raus, sondern da musst du mit Umgang mitfinden. Das heißt, egal welche, also in einem sehr volatilen Umfeld, was die nächsten Jahre zu erwarten ist, ist halt so eine Art Langfristplanung echt schwierig und wird eher schwieriger. Und deswegen glaube ich halt, dass, wenn jetzt schon die Kapazitätsplanung so schwierig ist, es wird nicht leichter. Das wäre meine Grundaussage. Deswegen man sich eigentlich überlegen muss, wie kann man ein System modellieren, was halt
flexibler
agil genug ist, um überhaupt die Chance zu haben, zu reagieren. Schlimmsten Fall, was passiert ist, wenn du eine komplett, also und kein Gesetz ist ja in Stein gemeißelt. Das heißt, im Zweifel, wenn die Not so groß ist und das Budget nicht reicht, kann ich mir vorstellen, dass man auch so Szenarien mit einbeziehen muss, dass das Beamtentum den Status verliert.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast, es war eine ganz interessante Headline, man hat in Schleswig-Holstein, vor ein paar Wochen hat man quasi die Pensionsrückstellung aufgelöst. Oder hat das vorgeschlagen aufzulösen. Bedeutet das, was die Rente für die Beamten ist, wird normalerweise in der Bilanz, in der Buchhaltung quasi, als Schuld, als Verbindlichkeit gebucht. Dass man sagen kann, naja, in 5 Jahren, wenn die Leute in Rente sind, müssen wir denen das ja auszahlen. Das heißt, wir müssen das jetzt schon quasi als Schuld einbuchen.
Ja.
Hat man vorgeschlagen, das rauszubuchen, damit die Schuld kleiner wird. Was quasi so viel bedeutet wie, naja, wir mindern unsere Fähigkeit oder wir erhöhen das Risiko, dass eine Rente nicht gezahlt werden kann,
weil wir jetzt
mehr Schulden aufnehmen und wer weiß, ob wir diesen Schuldenberg noch managen können, aber wir tun jetzt einfach mal so, als würden diese Rentenschulden nicht mehr existieren.
Verstehe.
Buchhalterisch kann man das machen, aber es ist halt ein Zeichen, wo man sagt, eigentlich ist ja sowas wie die Pension, Rente, also ist halt unantastbar.
Und jetzt wird einfach nur aktiv berechnen kannst. Also ist ja auch was
ja, oder wo man einfach nicht dran gehen kann, weil man sagt, das ist das Versprechen, was wir Menschen geben, die halt in Rente gehen. Das heißt, ihr kriegt halt eure Kohle und müsst euch nicht Sorgen darum machen, wie ihr eure Lebensmittel bezahlt, wenn ihr mal in Rente seid. Und einfach nur darüber nachzudenken, diese Position aufzulösen, heißt ja nicht, dass die Rente nicht gezahlt wird, aber dass man halt etwas, was eigentlich so als unantastbar gilt, jetzt plötzlich überlegt anzufassen, eben weil die Not halt groß ist in so Bundesländern wie Schleswig-Holstein, wo einfach keinerlei Industrie und nichts ist. Das zeigt halt, dass eben so dogmatisch gesehen so bestimmte Dinge eben nicht unantastbar sind, wahrscheinlich wird es in Zukunft auch nicht bleiben. Und deswegen, ich glaube halt, diese ganzen Annahmen, mit denen man auch jetzt nochmal, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt in diesen Lehrberuf reingehen und so nach dem Motto, weil eben eins der Argumente ist, naja, ich habe halt eine Sicherheitsposition, ich habe halt eine schöne Rente und so weiter und so fort. Hast du?
Ja,
wirst du?
Das
wahrscheinlich aber es ist nicht, also Wahrscheinlichkeit ist nicht, dass es nicht so ist, ist nicht null. Darauf würde ich hinaus.
Total. Aber ich fand das schon immer naiv, auch als ich angefangen habe. Ich plane doch nicht, ich kann doch nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich da zu zynisch bin oder auch zu verdorben von Science Fiction und keine Ahnung was. Aber ich kann doch nicht so naiv sein und einen Job annehmen mit dem Versprechen in 50 Jahren. Also, ich kann doch nicht in 50 Jahren dann sagen, aber ihr habt mir versprochen. Ja, sorry, aber natürlich wird es möglich. Also, gibt es immer Einflüsse, die das verändern können. Und deswegen habe ich mir schon immer gedacht, Leute, die sagen, ich werde Beamter, weil wegen der geilen Pension. Also warum sollte die garantierter sein als alles andere sozusagen? Klar, die Vergangenheit zeigt solche Dinge im Zweifel, aber aufgrund dessen einen Job anzutreten, ist, glaube ich, immer fatal. Also ich glaube, du musst schon Bock auf den Job haben sozusagen. Ne? Was ich mir gerade noch gedacht habe, den einen Punkt, den ich noch spannend finde, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, witzigerweise, obwohl es so naheliegend ist, dass, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen rumspinnen, nicht im negativen Sinne, was ist in 10 Jahren eigentlich so Lehrerberuf, ne? Ich finde, es fühlt sich nicht, hat sich noch nie näher angefühlt als jetzt, dass du dann das Gefühl hast, okay, in 10 Jahren hast du Lernprogramme, also Programme im Sinne von so, also nicht, also ein Programm ist ja so, du durchläufst etwas sozusagen und Lehrerinnen und Lehrer sind eigentlich dann nur noch Begleiter dabei, wenn überhaupt sozusagen, ne, dass du sagst, hey, hier kann ich dir jetzt gerade individuell gezielt nachhelfen, auch wenn das natürlich AI auch kann sozusagen, aber angenommen, wir gehen erstmal den Schritt, dass es einfach nur so ist, dass wir rausgefunden haben, okay, wieso Steuerpläne und Lernpläne bei den Grundschulen sozusagen, die natürlich auch ihre Nachteile haben, aber angenommen, die optimieren wir to the fullest, wer bin ich, der jetzt auf einmal sagt, ich kann besser unterrichten und kann besser Wissen vermitteln als solche Pläne, so, ne, gehen wir in diese Richtung, so. Und dann haben wir diese Lernpläne und dann sind wir sozusagen nur noch Lernbegleiter und dann brauchst du ja auf einmal, keine Ahnung, 70% weniger Lehrer eigentlich. Weil wenn du sagst, eigentlich läuft Wissensvermittlung erstmal von selbst so, dass wenn du Wissen aneignen willst, kannst du diese Programme machen und läufst da durch und am Ende kannst du gut rechnen und am Ende kannst du Englisch und am Ende kannst du das. Eine Sprachlern-Apps machen das jetzt ja schon vor. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß nicht, wie viel besser eine Sprachlern-App ist als jetzt Englischunterricht 5., 6. Klasse, aber grundsätzlich kann man sich vorstellen, dass da eine digitale 1:1-Betreuung schon sinnvoller sein kann manchmal, als ich bin in der Klasse mit 30 Leuten und traue mich nicht zu reden. So, also für manche ist es vielleicht sogar jetzt schon das bessere Szenario, so ein Lernprogramm zu haben. Damit möchte ich gar nicht sagen, dass es für alle der Fall ist. Aber angenommen, es ist, angenommen, wir gehen diesen Weg und sagen, okay, dadurch sparen wir uns schon einige Lehrerinnen und Lehrer, wenn wir sagen, die müssen gar nicht mehr immer da sein und wir sparen uns im Zweifel Schulgebäude, weil nicht immer alle Schülerinnen und Schüler da sein müssen. Das ist ja schon spannend, was das so mit Infrastruktur auch macht und mit dann Lehrerinnen und Lehrern eben auch, weil wie du gesagt hast, im Zweifel sind wir relativ spezialisierte Menschen, so, die halt sagen, okay, was können wir? Wir können halt irgendwie Wissen in unseren beiden Fächern vermitteln für so ein paar Schülerinnen und Schüler. Ich sehe das immer als Stärke, weil ich das Gefühl habe, okay, wir können eigentlich jeden Job mit Menschen irgendwie im Zweifel machen, wenn wir da Bock drauf haben und ne, dann geht man halt irgendwie in die private Nachhilfe oder man programmiert diese Programme mit und macht sich da Gedanken oder ne, irgendwelche Sachen mit Menschen kann ich mir vorstellen, werde ich mein Leben lang noch tun, so. Deswegen habe ich da gar keine Angst vor und freue mich drauf. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass mir große Teile der Wissensvermittlung abgenommen werden, weil es einfach besser ist als der ich, der für 300 Schülerinnen und Schüler die Woche Unterricht plant und ja schon sofort nach dem Ref merken wir alle und auch im Ref merken alle schon, wir können dem Ganzen nicht in der Form, wie wir es gerne würden, gerecht werden, weil du kannst nicht für jeden Einzelnen differenzieren, du kannst nicht die Inklusion immer mitdenken, du kannst nicht die räumlichen Gegebenheiten mitdenken, wenn der Beamer nicht geht und keine Ahnung, was Internet funktioniert mal nicht und so weiter. Und wenn du da aber sagen kannst, wir kommen bei der Wissensvermittlung nahe der Perfektion sozusagen, für den State of the Art zumindest, wäre das, glaube ich, für viele Lehrerinnen und Lehrer erstmal ein Schock. Aber ich fände es ziemlich cool, ehrlicherweise, wenn ich wüsste, okay, ich bin quasi so ein bisschen der Bonus, also vieles läuft und ich bin der, der irgendwie so dabei hilft, dabei zu bleiben und das zu schaffen und das zu durchdringen, was da gemacht wird und machen so Nachhilfeangebote oder so Vertiefungsangebote und so, um dann über die Dinge auch mal zu sprechen und sich so ein bisschen darin zu messen und so. Finde ich eine ziemlich coole Vorstellung eigentlich, wenn ich mir so vorstelle, dass du irgendwie so 2-3 Tage in der Woche bist du in der Schule und die anderen beiden Tage bist du irgendwie in so Lernbüros oder keine Ahnung was und es geht vielleicht dann eher in die Richtung wie das, was wir von Winnie gehört haben mit seinem Lerncoaching, dass das dann auf einmal eher so ein bisschen der normale Standard ist und nach dem Motto, wie kannst du eigentlich in diesem Programm möglichst viel mitnehmen und wie kannst du dich motivieren dafür und solche Sachen. Finde ich irgendwie spannende Vorstellung. Ich weiß jetzt nicht, ob das in 10 Jahren passieren wird, aber ich kann mir vorstellen, dass da, wenn die AI so wächst, wie sie gerade tut, dass da zumindest spannende Möglichkeiten sich ergeben. Und dann auf einmal haben wir ganz viel Werbung für Lehrer gemacht und haben zu viele Lehrer und wissen gar nicht, wohin damit.
Ja, es ist halt so, ich finde halt, wenn du so drüber nachdenkst, hast halt, ich glaube, man muss halt in so Bereichen, musst du halt einfach Ziele oder halt auch so bestimmte Sachen einfach setzen. Du kannst nicht einfach, weil das prägt den Rest. Was ja meine ist zum Beispiel, du musst halt dir überlegen, was ist quasi das Ausbildungsprogramm für Kinder, Jugendliche, bis sie halt erwachsen sind. So, was ist das, was halt, zu was für Menschen wollen wir die quasi sozialisieren und prägen in dieser Zeit? Ja. Das ist halt etwas, was halt festgelegt werden muss. Und nach dem Motto, okay, was für Fähigkeiten sollen, wie es heute ist, was sollst du lernen, sollst du Mathe lernen, sollst du Deutsch lernen und so weiter.
Das hast du ja das in Schulen relativ klar definiert durch Zentralabitur, durch Lehrpläne und so, da gibst du es ja gerade relativ gut vor sozusagen, ne?
Genau, das wird wahrscheinlich, das entwickelt sich auch stetig weiter, das wird sich einfach weiterentwickeln zu diesem Grad. Das wird, glaube ich, aber nicht irgendwie dadurch, dass wir als Menschen ja keine Riesensprünge zu erwarten haben in unserer Fähigkeit, wird es wahrscheinlich dann irgendwie ähnlich bleiben oder sich aber irgendwie wahrscheinlich. Und dann ist halt die andere Sache, die du festlegen musst, ist, was sind so die Dinge darum herum, die man halt auch noch vermitteln möchte, ne? Also neben den reinen Inhalten, ne? Das ist, weiß ich, Sportprogramme, was weiß ich, irgendwie so kleinen Schulprojekte, was weiß ich denn. Und dann irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, okay, was sind unsere Kapazitäten, die wir uns vorstellen können, ne? Und das hängt dann stark davon ab, was kann eine Person denn leisten, ne? Wie viele Leute kannst du beaufsichtigen, wie viele Inhalte kannst du vermitteln. Und ich glaube, am Ende wird sich das wahrscheinlich reduzieren auf die Frage, wie viele Menschen kannst du parallel beaufsichtigen und unter, weil die Wissensvermittlung, wie du auch gesagt hast, wird wahrscheinlich dann einfach so hyperpersonalisiert in einzelnen, halt auf Einzelpersonen halt zurechtgeschützt, wenn es darum geht, Inhalte zu erstellen. Warum solltest du das selber machen? So. Wenn klar ist, was zu lernen ist, dann kann das halt individuell pro Kind erstellt werden.
Und vielleicht ja kurz
die Korrektur
und Feedback. Genau das, ja. Sorry, und genau das haben wir ja beim Zentralabitur und so mit diesen Kompetenzen. Wir sind ja schon im Vergleich zu, nee, wir hatten das auch schon, aber kurz vor uns gab es ja noch dieses bisschen wilder Westen so. Im Prinzip konntest du im Abi prüfen, was du wolltest. Am Ende hat der Schüler eine 1 in Pedda gehabt oder nicht. Man weiß es nicht, warum so ungefähr. Und jetzt haben wir ja schon relativ programmatische Kompetenzen, wo dann sagen kann Schülerinnen, kann keine Ahnung, das Ökosystem See klassifizieren und ein Nahrungsnetz erstellen. Das kannst du ja super gut schon in Programme runterschreiben, wenn die Kompetenzen schon so formuliert sind, wo du am Ende messen kannst. Kann der das, machst einen Test am Ende, check, kann er, fertig, Ende.
Ja. Und ich glaube halt, dass da auch nochmal die Frage wahrscheinlich aufkommen muss, so nach dem Motto, ist es smart, eine Variante davon zu haben oder hat man nicht einfach verschiedene. Also geht man wieder zurück zu Wilder Westen, ist das vielleicht smarter? Keine Ahnung. Aber ich glaube, manche Sachen musst du halt festlegen. Also genau wie das diese Kompetenzfrage angeht und was halt eben am Ende die Frage nach den Fähigkeiten angeht, die du vermitteln willst. Und der Rest ist dann halt, dann wird man, glaube ich, so Entscheidung für Entscheidung einfach von oben nach unten gehen und sagen, okay, was ist die beste Lösung für die Vermittlung von Mathefähigkeiten? Ah, okay. Und dann wird ein Plan erstellt, den wahrscheinlich wir als Menschen gar nicht mehr so, wo wir vielleicht auch ein paar Impulse geben und vielleicht sagen, ja, links und rechts wäre vielleicht ein bisschen besser, wenn wir das noch ein bisschen verfeinern. Aber im Grunde genommen ist das dann 1:1 Betreuung für jedes Kind durch AI, cool, Haken dran. Und worauf wollte ich hinaus? Und ich glaube halt dann, diese ganze Entscheidung, die du angesprochen hast, im Hinblick auf, machen wir das vor Ort in der Schule oder ist das eher was von zu Hause aus, virtuell? Ich glaube, das hängt super stark damit zusammen, wie wir sagen, wie wollen wir halt Gruppen von Menschen irgendwie zusammenbringen? Ist es das wichtig, dass Kinder Sozialverhalten miteinander irgendwie lernen? Und ja, dann heißt es eben dann doch in der Schule oder nicht. Und aber ich glaube, ein paar Sachen muss man einfach festlegen für sich, als das soll der Output sein.
Auf jeden Fall. Spannend finde ich noch, ich muss meinen Professor denken aus der Uni, der hier Plöger, der bei dem ich hier ein bisschen Pedder und bei dem ich gearbeitet habe damals. Und der hat immer von noch erzählt, wie genau diese Lernprogramme es früher eben schon mal gab, sozusagen. Also so vor, keine Ahnung, wahrscheinlich 50 Jahren, vielleicht auch 60 Jahren mittlerweile, dass halt genau so damals auch Englischunterricht im Zweifel aussah, sozusagen, dass Schülerinnen und Schüler saßen alle in einer Reihe, hatten irgendwie so eine Art PC vor sich, Kopfhörer auf und, also wahrscheinlich kein PC, sondern irgendwie so ein Tonband vielleicht auch nur und die haben Stimme gehört und haben das aufgeschrieben, wie man es hört vielleicht und haben so quasi gelernt und davon sind wir wieder weggekommen und jetzt ist halt die Frage, ne, warum sind wir davon weggekommen? Das muss man dann eben nochmal analysieren. Ist es, weil einfach die Qualität noch nicht gut genug war, weil das dann doch sehr anonymes für sich Lernen war und das waren die Fehler und kann man das eben durch AI sozusagen, kann man diese Fehler, die man damals festgestellt hat oder diese Probleme, kann man die eben 1:1 ausbessern? Ich könnte mir vorstellen, dass halt viele Punkte dadurch aufgefangen werden können, aber eben auch im Zweifel nicht alle. Also dieses, ich spreche wirklich mal noch mal mit anderen Menschen mit Mimik und Gestik, aber selbst das kann man ja modulieren im Zweifel so ein bisschen auch. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass man da viele Fragen sich stellt und die spannend werden könnten.
Ja, und ich finde halt, dass da muss man, glaube ich, einfach gedanklich ein bisschen flexibel sein und nicht halt in Schwarz und Weiß denken. Weil ich glaube, am Ende wird es nicht so sein, dass man sagt, ja, okay, entweder setzen wir alle von PC und jeder lernt halt nur noch für sich oder wir lernen weiterhin offen und gemeinsam, sondern ich glaube halt, was für mich am wahrscheinlichsten ist, ist, dass man sowas hat wie, okay, man macht irgendwie eine Viertelstunde, halbe Stunde quasi gemeinschaftlich Programm irgendwie Themenerarbeitung, wie auch immer. Und dann, wenn es darum geht, quasi Aufgaben zu lösen oder wenn es halt darum geht, irgendwie so Projekte als kleine Gruppen irgendwie zu erarbeiten, dann werden diese halt der Gruppendynamik und der Einzelfähigkeiten vielleicht noch angepasst oder die einen kriegen Hilfestellung links und rechts eben, damit der ein, der, also, oder wenn man merkt so, ah, irgendwer hat es nicht so ganz geschnallt, dann wird halt vielleicht nochmal da ein bisschen vertieft, individuell oder halt auch in der Gruppe. Aber das ist halt, glaube ich, der Split, den ich mir vorstelle, dass man halt da einfach, das was sucht man ja jetzt schon.
Genau, das ist genau das Spannende.
Aber ich glaube, das wird sich halt auflösen, diese Kapazitätsproblematik.
Ja. Exakt, weil das ist so spannend.
Dann ist die Frage, was macht die Gesamtplanung dann? Also geht man davon aus, dass dieses Problem gelöst wird und wann? Ist es 2025, 26 oder 35? Und das ist wieder nur die Frage, wie viele Leute stellst du ein? Und hast du, oder auch, was ich auch spannend finde, das Angebot an sich, bleibt man quasi darin, also bleibt man bei der Pflicht zu sagen, weiß jede Gemeinde hat eine Schule? Oder sagt man, nee, ihr müsst halt dann 30 Kilometer fahren, weil man halt feststellt, ah, okay, diese 30 Kilometer Fahrt ist ja gar kein Problem mehr, weil es gibt selbstfahrende Autos, die Kinder dahin fahren. So, braucht man noch Bussysteme und so weiter. Ich glaube, da sind so viele Annahmen drin darüber, wie halt Sachen funktionieren können oder nicht. Ne? Heute sagst du, Distanz ist zu groß, deswegen müssen wir da eine Schule hinbauen. Deswegen haben wir da vielleicht auch einen Lehrermangel, weil es halt eine Schule gibt, die halt in diesem Ort stehen muss. Aber was bedeutet das, wenn wir selbstfahrende Autos haben und die Transportkosten gegen null gehen, jeder quasi in so ein Auto springen kann und einfach sicher zur Schule gebracht wird? Müssen wir dann noch in jedem Kuhkaff quasi eine Schule hinstellen? Fragezeichen. Und nochmal, deswegen finde ich die Kapazitätsplanung so schwierig, weil so viele Einflüsse diese Kapazitätsplanung prägen in beide Richtungen.
Ja. Ich würde das Abschluss nur noch ganz gerne kurz einmal den Gedanken noch äußern, den du gerade ja selber auch schon gesagt hast, im Sinne von, wir machen das ja gerade eigentlich schon zum Teil, weil das ich so spannend finde, wenn du davon so ein bisschen erzählst, auch mit dieser, mit den spannenden Fragen, muss ich immer an mein Grundschulpraktikum denken und auch an das, was ich jetzt manchmal an der Gesamtschule mitbekomme, dieses, exakt so funktioniert ja an vielen Grundschulen auch der Unterricht. Du hast durch die Lehrer und die Lehrerin quasi den Einstieg, der so ein bisschen motivieren soll und der irgendwie so einen Einstieg gibt und so weiter und so fort. Und danach gehen die halt in ihre Lernprogramme, danach gehen die in ihre Steuerpläne und ihre, wie man das nennt, Lernpläne, wie auch immer. Und dann so weit, so gut erstmal, wenn wir sagen, okay, diese Lernpläne sind nicht so perfekt abgestimmt, aber immerhin so ein bisschen individualisiert, so ein bisschen differenziert und so weiter, wie es gerade eben geht. Und dann kommt aber ganz häufig das Problem, was gerade die große Kritik an diesem System ist. Also es gibt mehr Kritiken daran, das kann man auch alles kritisieren, aber ich glaube, der größte Kritikpunkt, der mir aufgefallen ist, dass halt der Lehrer oder die Lehrerin nicht hinterherkommt mit dem Feedback sozusagen, weil dann hast du diese 30 Pläne im Prinzip siehst du da ganz viele Fehler drin, weil die lernen gerade erst, so gerade Grundschüler. Natürlich haben die 1 Milliarde Fehler da drin. Und dann ist es schwierig, ne? Wie gibst du Feedback und was korrigierst du alles? Lässt du manche Sachen durchgehen? Und da kommen nach meiner Wahrnehmung, die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer gerade überhaupt nicht hinterher, weil die so viel Material quasi bekommen, dass sie feedbacken könnten, aber das gar nicht schaffen. Und wenn da eine AI da wäre, sozusagen, die diese Billo-Korrektur sozusagen vornimmt und das schon mal quasi denen wegnimmt, sodass die sich mehr darauf konzentrieren könnten, wirklich das individuelle Feedback zu geben erstmal, dann wäre, glaube ich, dieses ganze System schon deutlich, deutlich besser als das, was wir gerade daran immer so hart kritisieren. Und zwar, dass die eigentlich im Worst Case bei, sage ich mal, Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern, die vielleicht auch einfach nicht gut sind oder auch keinen Bock haben, sitzen die von morgens bis abends, bis nachmittags da, machen ihre Lernpläne, haben das Gefühl, sie hätten was gemacht, machen unendlich viele Fehler, gehen an die Gymnasien, an die weiterführenden Schulen, an die Gesamtschulen, an die Realschulen und können halt quasi nichts. So, weil die halt nie gefeedbackt wurden, weil die Lehrerinnen und Lehrer einfach nicht hinterherkommen konnten. Wenn du aber dieses Feedback irgendwie hinkriegst, dann könnte dieses System, wo sich ja Leute was bei gedacht haben, dass dieses eigene Arbeiten im eigenen Lerntempo ja eigentlich viel Gutes hat, dann könnte dieses System vielleicht so ein bisschen mehr gerettet werden, wenn diese Feedbackschleife besser wäre. Das wäre so ein Gedanke jetzt nur. Dann ist nämlich gar nicht viel Änderung, dann sind wir nicht auf einmal in der Star Trek-Welt und alles ist anders, sondern es ist einfach nur, es bleibt eigentlich so, wie es ist. Nur, dass wir das Feedback korrigieren erstmal. Genau. Im besten Fall.
Ja. Aber auch das, ne? Was ist das Tempo, in dem halt sowas passieren kann? Auch da ist wieder halt, ist es am Ende des Tages eine reine Kapazitätsplanung. Glaubst du daran, dass das in 3 Wochen, in 3 Jahren oder in 30 Jahren der Fall sein wird, dass man sowas nutzen kann? Und das perfide ist ja eigentlich, dass du, selbst wenn es möglich wäre, zu viele Interessen daran hast, dass es nicht umgesetzt wird.
Im Zweifel, ja.
Im ja, oder du hast also die Vorstellung darüber, dass es Interessensgruppen gibt, sagen, nee, besser nicht. Aus welchem Grund auch immer. Am Ende wird es der Datenschutz, whatever. Der sagt, nee. Aber das ist halt das, wo man auch, glaube ich, differenzieren muss zwischen, was wäre möglich und was ist, was wird gemacht. Und ich glaube, das, dieser Zwischenraum kann auch sehr groß werden. So nach dem Motto, man könnte, aber aus Gründen macht man es halt
nicht. Stichwort Datenschutz, ich muss dir einmal noch das kurz erzählen, weil ich so an dich denken muss, weil ich so lachen musste. Es war ja in der Corona-Zeit so, dass wir an der Gesamtschule zum Beispiel mit Teams gearbeitet haben und an einem Gymnasium quasi nicht, weil das so eine Grauzone mit dem Datenschutz war, weil die Server, ne, Amerika, blablablub, so, ja, ne, aber es war auch irgendwie okay und manche haben es auch empfohlen und viele haben es gemacht und so. Ja. Und dann war aber immer klar, okay, das wird nicht funktionieren. Das Land NRW sagt, ihr müsst davon weg. Ihr könnt nicht weiter Teams nutzen. Deswegen macht so früh, wie es geht, schon mal so durch Alternativen. Jetzt hat man sich quasi eine Alternative genutzt, irgendwie Logineo, NRW und keine Ahnung, irgendwas, Server sind hier, alles super, super toll. Ist natürlich alles nicht so sleek und sexy, aber so langsam haben sich die Schulen irgendwie darauf eingestellt und es läuft ganz gut. So Nextcloud ist irgendwie der Anbieter dann auch und so. Das sind irgendwie okay Anbieter, die haben gute Chat-Systeme. Man gewöhnt sich voll dran, ist voll in Ordnung. Und jetzt hat die Stadt Troisdorf einfach angefangen, ihre Leute in die Grundschulen zu schicken und jetzt installieren denen gerade alle Office 365. Das heißt, jetzt gerade ist der große Schwung da und unsere Medienbeauftragten in den Schulen drehen gerade durch, weil jetzt gesagt wird, wir haben jetzt 4 Jahre lang hier dafür gesorgt oder 5 oder noch länger, um allen klarzumachen, hey, ja, Teams und so ist ganz geil, aber wir müssen da und damit arbeiten, wegen Datenschutz, und das können wir nicht machen. Und jetzt, ohne mit denen zu sprechen, geht die Stadt einfach jetzt in die Grundschule und sagt, ja, hier machen wir mal Office 365. Und die Stadt ist halt nicht die, die dafür gerade stehen müssen, sondern, das ist das Witzige in Schulen, die Datenschutzbeauftragte ist immer der Schulleiter oder die Schulleiterin sozusagen. Also die müssen dafür gerade stehen. Das heißt, die Schulleiterinnen und Schulleiter sind jetzt gerade so, ja toll, ich muss das jetzt irgendwie machen oder wir machen das jetzt. Aber ihr habt ja auch nichts zu verlieren, sondern ich bin der von Eltern dann im Zweifel angeklagt wird, wenn wir damit arbeiten, wenn die halt da keinen Bock drauf haben, wenn die mir ans Bein pissen wollen, dann sagen die, ja, ihr benutzt ja Office, Abitur-Anzweiflung, weil Daten sind nicht sicher gelagert, keine Ahnung, wo sind die Noten gespeichert, welche Cloud, blablablub. Und das ist so witzig, ich bin so gespannt, was passieren wird. Und ich kann mir so vorstellen, wie diese Menschen gerade verzweifeln, wie du immer verzweifelst.
Ich muss das einmal kurz sagen. Ich habe Freitagabend, bevor ich in Feierabend gegangen bin, habe ich noch ein Telefonat geführt, was darauf basierte, dass die renommierteste Datenschutzanwälte europaweit, die wurden beauftragt, bestimmte Dinge jetzt quasi zu prüfen. Und die Aussage, die mich nicht überrascht, aber dennoch verblüfft hat, war die Aussage.
Ist verblüfft das richtige Wort oder ist es ein nettes Wort für wütend gemacht hat?
Ja, im Nachhinein war ich einfach glücklich und wütend gleichzeitig, aber die Aussage, die getroffen haben, wie gesagt, das ist die renommierteste Kanzlei, die europaweit existiert, Thema Datenschutz und Datenschutzgrundverordnung, der ganze GDPR-Kram. Die sagt, es gibt nach der aktuellen Gesetzeslage, kein Rot und Grün. Es gibt nur Grau. Mhm. Was du nie weißt, ist, bin ich hellgrau oder dunkelgrau? Mhm. Erstmal dazu. Das bedeutet, niemand, solange es da keine, wie soll ich sagen, Rechtsprechung gibt, beziehungsweise selbst wenn es die gibt, ist das Gesetz so, dass es Auslegungssache ist. Ja. Bedeutet, wie zur Hölle sollst du als Schulleiter, der null Ausbildung, null Kompetenz, du kannst es gar nicht wissen. Ja. Selbst die Leute, die es wissen, wissen es nicht abschließend. Ja. Wie willst du entscheiden, was datenschutzrecht konform oder nicht konform ist? Ja. Nochmal, die renommierteste Kanzlei europaweit sagt, wenn du das aktuell du gibst. Und dann soll eine Schulleiterin sagt, ja, wir machen jetzt Teams oder nicht Teams. Ja. Und ich kann dir sagen, das Thema US-Daten, als dann GDPR herausgekommen ist, also die europaweite Verordnung, gab es eine Länderliste. Da hieß es, USA ist cool, weil wegen Privacy Shield, das war ein Abkommen zwischen Europa und USA, da war Datenschutzrecht USA okay. Mhm. Das wurde gekippt, wird aber jetzt neu verhandelt. Ist, glaube ich, wieder draußen, ist also wieder okay. Mhm. Wie zur Hölle sollst du als Schulleiterin oder Schulleiter diese Entscheidung treffen in einer Umgebung, die nicht statisch ist, die dynamisch ist, wo es heute okay ist und morgen nicht.
Absolut.
Wo deine Adaptionszyklen Jahre sind und die Änderung dieser Abkommen zwischen Nationen und Verbünden sich im Halbjahresturnus ändern.
Ja.
Und das Allerabsurdeste an der ganzen Debatte ist ja, das ist das, was die Leute nicht verstehen, ist, Datenschutz bedeutet ja vielerlei Dinge. Es bedeutet aber auch, wer, der nicht Zugriff auf die Daten haben soll, soll den Zugriff haben.
Mhm.
Jetzt unterstelle ich mal Nextcloud, wie auch immer kompetent sie sind, wenn es darum geht, Server abzusichern gegen das Eindringen von Dritten, die Daten, die Kinder ja nicht in die Hände bekommen sollen, sofern die denn dort gespeichert sind, unverschlüsselt, verschlüsselt, wie auch immer, glaube ich, dass ein Konzern wie Microsoft oder ein Unternehmen aus NRW wie Nextcloud, wer hat mehr Fähigkeit, Kompetenzen und das richtige Personal, um die Daten denn auch sicher zu halten? So, absolut. Das heißt, Datenschutz ist nicht nur die Frage nach, oh, wo sind die denn gespeichert? Wenn dieser Popels-Scheiß-Server in NRW ans Internet verbunden ist, dann sage ich dir, ist es wahrscheinlich das Einfachste der Welt, da an die Daten zu kommen, im Vergleich zu, kann ich denn den Server in Frankfurt von Amazon oder von und so weiter da dran kommen. Das ist nicht die einzige Perspektive, aber nochmal, wenn du dir die Frage stellst, wer soll denn die Gefahr, die Angriffsvektoren, die da sind und wo man sagt, auf der Basis entscheiden wir, ob Daten jetzt eben sicher sind oder nicht. Nochmal, wie sollst du denn als Schulleiterin oder Schulleiter?
Ja. Absolut. Und das ist genau das Problem, wovor sie sich gerade sehen. Und deswegen die meisten jetzt auch eben sagen, ey, wir werden ultrakonservativ fahren, weil wir uns unsicher fühlen.
Natürlich. So. Natürlich.
Und dadurch
warum
ist langsam,
solltest
dadurch
du auch dieses Risiko auf deine persönliche Kappe nehmen?
Absolut.
Und das ist das Perfide, finde ich, ist, auf der einen Seite wird gesagt, ja, Zentralabitur, zentraler Inhalt.
Ja.
Aber bei so einer zentralen Entscheidung will keiner den Kopf hinhalten?
Absolut.
Ey, das
willkommen
ist
in Schule.
Einfach. Ja, aber deswegen, ich glaube, das sagt mir nochmal, okay, selbst wenn es die Ultra-AI gibt, ja, Happy Birthday.
Genau.
Wer wird die denn jemals implementieren in Schule? Ja. Außer es ist die NRW-AI. Wahrscheinlich dann 2035 das kann, was ChatGPT-2 konnte vor 5 Jahren oder so. Jetzt um ein bisschen zynisch zu sein.
Wirklich,
ja. Das ist irgendwie. Aber auch da, aber dann ist die Konsequenz dessen, es wird halt eben planungstechnisch dann wahrscheinlich eben nicht geheilt durch Technologie. So Mistkalkulation wird nicht geheilt, sondern es ist eher wahrscheinlich, dass es dann eben, dass man sich verkalkuliert und dann eben mit Druck und Kompromissen irgendwie hinkriegen muss, das System.
Was es die letzten Jahre quasi ja auch immer so irgendwie gab, ne? Mit anderer Skalierung vielleicht, ja.
Genau, ja. Nur der Spott und der Außenwelt quasi auf das Konstrukt Schule wird halt im Zweifel größer, wenn die Eltern sagen, hä, wir nutzen das alle? Wir nutzen alle diese Tools und die Schule kann das nicht? Warum? Erklär mir das. Dann kommt der immer, ja, Datenschutz. Und dann sagt man, ja, du hast Datenschutz ja gar nicht verstanden, haben wir ja alle nicht.
Mach doch mal das Programm zum Datenschutz.
Ja. Witzig. Ja. Und dann sagen sie, wir benutzen alle Signal, weil es sicherer ist als WhatsApp. Du denkst ja auch so. Okay. Oh, herrlich. Das ist immer unterhaltsam. Ich meine, das ist das Coole. Wir können über so ernste Themen reden, weil am Ende des Tages ist es ja pures Entertainment. Ich glaube, Netflix könnte uns mal anfragen. Wir könnten da so ein Talkshow auf Netflix machen.
Und am Ende liegen wir uns alle in den Armen und lachen über die Sachen. Ja, das ist doch schön.
Ja, ich meine, am Ende liegt man da und denkt sich so, ach, Yodos weg. Hauptsache, ich habe so ein Kind wie Zac Efron demnächst. Zum Thema Schönheits-OPs.
Oh.
Google mal Zac Efron. Vorher, nachher.
Ach so, das kam doch vor so 2-3 Jahren schon mal, diese Bilder, oder? Dass er so ein kastiges Gesicht bekommen hat, oder?
Noch viel kastiger.
Noch viel kastiger.
Also er hat ultra viel Kaugummis gekaut. Jawline-Kaugummis. Oder er hat irgendwas gemacht. Ich weiß es nicht. Und was eigentlich mit Kate Dickens-Bums aus den Royals?
Ich bin nicht
Royals. Alter, du musst mal mehr auf Social Media abhängen. Keiner weiß, was mit der los ist. Die war im Krankenhaus. Existiert die Photoshop-Bilder? Niemand weiß. Schwierig. Aber das ist ein Thema für nächstes Mal.
Absolut. Eine letzte Sache musst du mir noch erzählen. Wie geht's den Nasenerweiterungsstrips? Hast du sie mittlerweile getestet?
Ja, die funktionieren gut tatsächlich.
Cool.
Also ich habe nicht das Ultra-Problem, aber ich würde sagen, wenn ich bei 95 bin, bin ich bei den Dingern auf 100. Macht jetzt nicht so einen großen Unterschied.
Witzig, aber man merkt es ein bisschen.
Ja, also auf der einen Seite merke ich es, hier ist nichts, aber auf der linken Seite merke ich das echt, dass das so ein bisschen hilft, das zu öffnen, dann kann man besser atmen. Ich kann besser atmen.
Witzig.
Das zieht auch, ja, so ein bisschen die Dinger nach oben. Also klebst es drauf und dann zieht es quasi, weil es so kurz drückt, zieht es ein bisschen das. Es ist halt schwierig nachzuahmen. Also müsstest du Fäden vorstellen, man zieht so an den Fäden. So.
Interesting.
Yes.
Vielen Dank für die Review. Und damit verabschieden wir uns für diesen Tag. Einen wunderschönen guten Tag.
Peace out.
Ciao.